Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn den Gast mit dem größten Mut in der Runde begrüßen müssen. Muss man erst mal bringen, sich mit gerade mal 17 Jahren neben dem bayerischen Ministerpräsidenten ins Fernsehen zu setzen, weil man ja weiß, dass er nicht nur gerne Rostbratwürstchen vernascht. Dass er es also trotzdem macht und tut, verdient erstens hohen Respekt und zeigt zweitens, dass er offenbar etwas zu sagen hat, was ihm wichtig ist. Und das lautet ungefähr so, so wie ihr jetzt mit dem Wehrdienst für junge Leute wie mich um die Ecke kommt, läuft das nicht und ich bin da auch nicht mehr umzustimmen. Richtig zusammengefasst?
Das ist richtig.
Sehr gut, herzlich willkommen, Otto Ellerborn. Ich freue mich sehr.
Guten Abend.
Sieht dieser Mann ganz anders und man muss zu seiner Ehrenrettung sagen, er gehört zu denen, die tatsächlich selbst gedient haben. War bei der Bundeswehr, hat er neulich erzählt und ich muss ehrlich sagen, so richtig toll war das nicht. Trotzdem hält er die Wehrpflicht nicht nur für richtig, sondern auch für dringend notwendig und kritisiert die Art und Weise, wie wir neue Soldaten finden wollen. Putin, sagt er, wird sich sicher nicht von einer Fragebogenarmee abschrecken lassen. Darüber, wie es stattdessen laufen sollte und ob er auch weiterhin am fetischhaften Verzehr von Wurstwaren festhalten will, wollen wir reden. Herzlich willkommen, Markus Söder. Freue mich sehr.
Hallo.
Und natürlich auch über Themen jenseits der Wursttheke wird heute zu sprechen sein. Und zwar mit der Leiterin des Parlamentsbüros der TAZ, sehr erfahrene Kollegin. Also warum gerade jetzt der Vorstoß mit der regionalisierten Erbschaftssteuer? Warum diese harte Debatte über die Reform des Sozialstaates vor allem aber wie wollen wir das eigentlich machen, diese Reform? Was passiert da gerade wirklich hinter den Kulissen? Sind die in der Union wirklich alle so gegen Steuererhöhungen, wie es klingen soll? Oder geht da die ein oder andere Tür schon auf? Und warum findet Markus Söder plötzlich Helgoland so schön? Sehr viele Fragen. Herzlich willkommen, Anna Lehmann. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend euch allen in die Runde. Herr Söder, vielleicht die erste Frage an Sie. Wann haben Sie zuletzt mit Friedrich Merz gesprochen?
Heute Nachmittag.
Und?
Gut, wie immer.
Was hat er gesagt, was Sie hier erzählen sollen?
Na, der sagt mal, also, der ist ja ein großer Bewunderer, ein Fan von Ihnen, wie alle Politiker sagen das jedenfalls offiziell. Wir haben uns also ehrlich gesagt nicht über die Sendung unterhalten. Dies ist zwar fast die wichtigste Veranstaltung der Woche, aber die nächste ist morgen erst, nämlich der Koalitionsausschuss, der ist noch wichtiger. Darüber haben wir gesprochen.
Wie ist Ihr Verhältnis aktuell? Wie würden Sie das beschreiben?
Sehr gut. Also ich kann nur sagen, das ist das beste Verhältnis, das ich zu einem CDU-Vorsitzenden hatte.
Wirklich?
Ja. Meines war zu anderen nicht so gut, aber in dem Fall ist es wirklich ein sehr, sehr gutes. Wir kommen sehr gut miteinander aus. Wir müssen nicht immer die gleiche Meinung haben, das ist auch logischerweise. Wir haben auch unterschiedliche Sichtweisen, aber wir kommen jetzt mal zum guten Ergebnis. Und ich finde, macht eine sehr gute Arbeit als Kanzler.
Liegt es an ihm oder liegt es an Ihnen, dass Sie gut klarkommen?
Ja, auch an mir, aber auch an ihm. Also von uns beiden. Es klappt wirklich gut. Friedrich Merz ist ja jetzt kein, man würde sagen, nach alten klassischen Schemen, kein besonders Linker in der CDU, sondern schon eher etwas konservativ. Er ist wirtschaftsfreundlich. Das passt ganz gut bei uns mit der CSU. Er hat ja auch guten Einblick in Bayern. Er ist ja öfters in Bayern da. Er fühlt sich auch bei uns und mit uns wohl. Also ich bin sehr zufrieden in der Zusammenarbeit.
Wie würden Sie das Klima gerade beschreiben da in der Koalition?
Naja, ich fand den Start, der war sehr gut. Das ist ein bisschen so wie bei einem Fußballspiel, wenn du dann lange führst und dann kassierst du so in den letzten Minuten unnötige Gegentore, Sturmsteuer. Und dann vor allem fand ich das mit der Richterwahl, war natürlich emotional schwierig. Aber ich habe das Gefühl, es ist gerade wieder am Weg der deutlichen Besserung. Vor allen Dingen, weil die Befindlichkeit zwischen Koalitionspartnern ehrlicherweise nicht so wichtig ist, wenn die Probleme nach außen groß sind. Die Herausforderungen für den Frieden sind enorm, wenn wir dann über die Wehrpflicht reden. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht. Wir haben nächste Woche zum Beispiel die internationale Automobilausstellung, die startet. Die Situation im Automobilbereich oder Maschinenbauchemie ist sehr schwierig. Die Arbeitslosenzahlen gehen hoch. Die Zölle der USA tun weh. Also es gibt da schon mächtig Druck im Kessel, was zu verändern. Hetzer von rechts und auch manchmal von links versuchen, davon Profit zu schlagen. Also wir haben den Zwang, erfolgreich zu sein.
Und wie findet er, das war ja bestimmt Gegenstand des Gesprächs heute oder des Telefonats heute Nachmittag, die Tatsache, dass Sie jetzt plötzlich um die Ecke kommen und sagen, Erbschaftssteuer halbieren, regionalisieren?
Naja, zunächst einmal ist er gegen Steuererhöhungen. Und das ist ja schon mal gut. Die SPD kam jetzt in den letzten Wochen mit Steuererhöhungen.
Richtig.
Und die wird es mit der CSU mit mir nicht geben.
Aber er hat sie auch klar angezählt. Er hat gesagt, irgendwie, es gibt deutlich Wichtigeres als das Thema, das Sie da jetzt gerade hochbringen.
Naja, würde mal sagen, wenn die SPD fordert, dass es Steuererhöhungen gibt und wir sagen, es muss Sozialstaat Reformen gehen, dann scheint mir das absolut Top-Thema zu sein. Zumal wir bei der Erbschaftssteuer tatsächlich ein Riesenproblem haben. Und dieses Problem ist jetzt unabhängig von der Höhe der Steuersatzes, ist die Frage der Freibeträge. Wenn Sie in Bayern was erben, müssen Sie für den gleichen Quadratmeterzahl immens hohe Vergleiche zahlen. Es ist im Vergleich zu vielen anderen Städten in Deutschland anders. Das führt dazu, dass bei uns reihenweise Familienangehörige ihre Häuser und auch nichts Großes, geht es nicht um die Luxuserben oder so, sondern um kleine Häuser verkaufen müssen, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Und das ist einfach unfair. Das hat übrigens nicht Bösen in der Ampel aus Sicht vieler der Union gemacht. Es war nicht grün, es war nicht rot, sondern es war Christian Lindner. Das hat mich damals gewundert, dass ein FDP-Finanzminister es gemacht hat. Und das ist der erste Ansatz dazu. Und dann fordern immer die anderen höhere Steuersätze. Und dann sage ich halt einfach, da das eine reine Ländersteuer ist, eine reine Ländersteuer, habe ich kein Problem. Machen wir mal endlich einmal einen Steuerwettbewerb in Deutschland. Die Sozi-Länder, Rheinland-Pfalz, können ihre Erbschaftssteuer verdoppeln. Doppeln, wir halbieren sie, werden wir sehen, wer am Ende mehr Steuernahmen hat.
Auch für Milliardäre?
Auf jeden Fall mal für Häuser. Auf jeden Fall für Betriebe.
Ganz einfache Frage.
Naja, wenn Milliardäre überhaupt noch Erben in Deutschland sind, das ist ja die Frage. Die meisten, die Milliardäre sind, sind dann in Deutschland. Darum ist das ja immer so eine absurde Idee. Die sind ja wo ganz anders. Die sind dann in Österreich Familie, oder anderswo.
Familie Quandt beispielsweise, weil es jetzt auch in die, durch die Presse ging.
Ja, die Mehrzahl derer, die über solche Vermögen reden, regeln die Erbschaftsfragen ja schon lange vorher. Mir geht es vor allem um mittelständische Betriebe. Mir geht es um Eigentum, Immobilien,
aber
die Leute
haben. Aber Gerechtigkeit wichtig. Also,
ja,
und ich verstehe ja das Argument, kaufe ich sofort. Dass sozusagen
wenn Sie die Freibeträge ändern würden, damit ich würde schon, wenn Sie heute anfangen, sagen, wir würden die Freibeträge beim Immobilien verändern. Das wird auch das sein, was ich auch morgen im Koalitionsausschuss unter anderem ansprechen werde. Dann wird man schon mal auf den richtigen Weg kommen. Aber wenn die anderen ständig Steuern erhöhen wollen, verstehen Sie, das ist ja völlig okay. Wenn die anderen die Erbschaftssteuer erhöhen wollen, die aber nur dem Land zusteht, übrigens ein Drittel des Erbschaftssteueraufkommens in Deutschland wird in Bayern erwirtschaftet, nicht woanders.
Weiß ich, also, ist richtig. Die CSU will diese Erbschaftssteuer auch schon seit langer Zeit
loswerden. Genau, und deswegen ist das ist es auch aber eine unfaire Steuer, weil sie die einzige Steuer auf versteuertem Geld ist.
Prinzipiell.
Die Erbschaftssteuer per se ist unfair.
Das gilt auch für große Vermögen.
Ja, gilt auch für große Vermögen, klar.
Das ist unfaire Steuer.
Das ist die einzige Steuer auf versteuertem Geld.
Und Sie halbieren damit auch für Milliardäre?
Wenn Milliardäre da sind, bekommen müssen sie auch weniger Steuern zahlen. Wobei mir geht es vor allem um mir geht es vor allem um Betriebsvermögen und mir geht es um die Immobilien von Leuten, die nicht so viel Geld haben.
Aber nochmal, also Sie kommen mit, dem Argument der Gerechtigkeit sozusagen um die Ecke. Und ich verstehe das, wenn man sagt, da gibt es dieses sehr erfolgreiche Land, Bayern. Die zahlen gerade sehr, sehr viel in den Länderfinanzausgleich. Da gibt es wirtschaftlichen Erfolg. Da gibt es kleine Höfe, da gibt es Häuser. Fast jeder da ist sozusagen im Umkreis von München auf dem Papier. Millionär hat aber nicht das Geld, das man eigentlich bei einem Millionär vermuten würde.
Stimmt es ja nicht. Aber die Preise sind so, wenn Sie mal vergleichen,
Durchschnitt
in München fast 3.000 Euro pro Quadratmeter. Wenn Sie mal vergleichen, Bremen oder Leipzig oder Dortmund bewegt sich das zwischen 200, 300 Euro. Das heißt, wenn ein Vater zwei Kindern in ein Kind in Leipzig, ein Haus dort in Leipzig vererbt, und eines in München, dann zahlt das Kind in Leipzig für ungefähr die gleiche Größe, sagen wir 140 Quadratmeter, dann zahlt das eine Kind ungefähr 20.000 Erbschaftssteuer und das in München muss fast 500.000 sein. Das kann sich leisten. Das ist eine Ungerechtigkeit, die müssen wir reden. Und wenn Sozis sagen, wir wollen Steuern ständig erhöhen, dann sage ich, dann wollen wir sie reduzieren.
Nochmal, ich kaufe das Argument mit der Ungerechtigkeit. Warum sehen Sie die Ungerechtigkeit auf der anderen Seite nicht?
Alle, die heute sehr viel Geld verdienen, Milliardäre, Politiker, Spitzenfunktionäre, Moderatoren.
Nein. Wir reden jetzt wirklich von Menschen, von großen Vermögen.
Sie
versteuern doch Spitzensteuersatz.
Ja, aber es ist doch nicht so, dass Menschen, die in Deutschland erfolgreich sind, nicht versteuern. Wie kommen Sie auf die Idee? Wollen Sie jetzt in Deutschland allen unterstellen, die mehr verdienen, dass sie keine Steuern?
Das ist Quatsch.
Das machen Sie jetzt indirekt, weil Sie sagen, die zahlen keine Steuern.
Nein.
Übrigens leisten diese Leute einen überragend großen Ansatz zum gesamten Steueraufkommen. Sie wissen, dass ein ganz kleiner Teil in Deutschland den ganz großen Teil des Steueraufkommens
macht. Das ist
richtig. Und wir sehr viele Leute haben, die auch völlig gerecht keine Steuern zahlen, zumindest keine Einkommensteuern und andere.
Okay, bei mehr als 300 Wohnungen Sind Sie keine Einzelperson mehr? Sind Sie eine Gesellschaft? Zahlen Sie einen Bruchteil der Steuern, die jeder kleine Sparer, der sich mühsam eine Wohnung zusammenspart, weil Leute auch wie Sie zu Recht sagen, ihr müsst selber was tun für die Rente, die wird voll versteuert. Die Einnahmen aus dieser Wohnung, aus dieser kleinen Miete, werden voll versteuert. Ab 300 Wohnungen sind Sie plötzlich eine Gesellschaft, sieht die Welt völlig anders aus. Ist das gerecht?
Ja, ich finde besser, dass wir noch mehr Steuern senken.
Völlig mal, recht. Ist das breiter, gerecht oder ist das nicht gerecht?
Ich finde, dass zu viele Leute zu viele Steuern zahlen in Deutschland. Also ist bin das, ich generell Söder, für Steuersenkung.
Frage.
Ich habe genau geantwortet.
Jetzt. Nein.
Doch, genau. Sie fragen, was Sie wollen.
Nein.
Ich antworte, also,
was
Sie richtig
sagen. Sie haben doch eine gute Nase für Fragen von Gerechtigkeit.
Ja, und ich habe sie gerade beantwortet.
Ist das gerecht, dass Leute mit 300 Wohnungen deutlich weniger versteuern für ihre Mieten als jemand, der zwei, drei kleine Wohnungen
hat? Wir haben zu hohe Steuerlast in Deutschland. Ich will jetzt nicht die Reichensteuer senken, aber der Spitzensteuersatz ist schon unfair, weil er zu früh anfängt, das wissen Sie. Wir haben in Deutschland zu hohe Steuern auch für die mittleren Einkommen. Deswegen wollen wir hoffentlich eine Einkommensteuer machen. Und der gesamte Mittelstand, der keine Unternehmenssteuer hat und nicht von der Unternehmenssteuersenkung profitiert, der hat nur die Einkommensteuer als sein Unternehmerstand. Unglaublich viele Handwerker.
Sie sehen die Ungerechtigkeit auf der einen Seite, auf der anderen sehen Sie sie
nicht. Doch, ich will sie senken, die Steuern.
Für, nochmal, wenn Sie die Steuerschlupflöcher schließen.
Steuerschlupflöcher.
Sie waren doch Finanzminister,
ja.
Also, Sie kennen das doch
sogar
alles
ganz
aus dem
guter,
FF.
Ehrlich gesagt. Ja, ich habe Banken sanieren müssen und keine Schulden gemacht, Schulden zurückbezahlt.
Ja.
Und leider zu viel Länderfinanzausgaben.
Jemand, dem ich durchaus abnehme, auch einfach auch aufgrund seiner Biografie, Sie haben ein Gespür für Gerechtigkeit. Ja. Ist doch nicht gerecht, dass jemand mit der einen Wohnung, die er sich mühsam erspart, da zahlt er im Zweifel, weil er ganz schnell im Spitzensteuersatz ist.
Deswegen müssen wir das ja senken.
Genau. Zahlt er den vollen Satz.
Deswegen müssen
aber
wir das ja
300
senken.
Wohnungen
deswegen müssen
zahlen
wir
Sie einen Bruchteil desjenigen
aber
mit
Lanz,
der einen
Sie
Wohnung.
Wollen, Sie wollen quasi, sagen Sie, eine Seite, die Sie als ungerecht betrachten, aber bei der anderen wollen Sie nichts machen. Wenn dann Gerechtigkeit für alle, kleinere, mittlere Einkommen entlassen, ist das Erste. Zweitens die Erbschaftssteuer deutlich senken, ist das Zweite. Die Unternehmenssteuer ist jetzt der dritte Teil. Und noch einmal, ich glaube, dass der Staat zu viel Steuern einnimmt am Ende. Und das ist besser mit Steuersenkungen, erreichen wir einen größeren Wirtschaftseffekt.
Auch interessante Geschichte. Ab 26 Millionen zahlen Sie nur noch ein paar Prozent Erbschaftssteuer. Wie kann das sein?
Sie zahlen deswegen vor allem wenig Erbschaftssteuer, wenn Sie dann am Ende betriebliche Vermögen haben.
Und die betrieblichen ab 26
Vermögen,
Millionen?
Die betrieblichen Vermögen sind die große Herausforderung. Wenn Sie die nicht mehr haben, dann kriegen Sie ein echtes Problem.
2016 wurde eine sogenannte Vermögensbedarfsprüfung eingeführt. Da wird sozusagen geguckt, ob der arme Mensch, der 26 Millionen hat, auch das Geld für die Steuern hat, ob dem das zuzumuten ist. Sie waren damals Finanzminister. Sie haben das mit reinverhandelt? Zutreffend?
Ich weiß nicht, ob wir dies reinverhandelt haben. Ich weiß nur, dass wir aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine Reform
die haben gesagt,
Reform
das muss gerechter
mussten.
Werden.
Ob das wirklich gerechter geworden ist, ist die Frage.
Die haben
steht
gesagt,
jetzt erneut,
das muss gerechter
steht
werden.
Steht ja noch erneut in der Klage. Gibt ja noch mal jetzt eine Klage vom Verfassungsgericht. Mhm. Wird wahrscheinlich in der Legislaturperiode noch entschieden. Da kann es sein, dass manche Verschonungsregelungen der Vermögen angegriffen werden. Das kann sein. Dann stellt sich die Frage, wäre das gesamte Erbschaftssteuerrecht obsolet, verfassungswidrig, müsste aber von null anfangen. Und dann ist die Frage, ob dann überhaupt eine Erbschaftssteuer zusammenkommt.
Nochmal, warum war Ihnen das damals wichtig, das damit reinzuverhandeln?
Ja, Verschonungsregeln für Unternehmen sind wichtig, weil sonst am Ende die gesamten Unternehmen nicht mehr übergeben werden. Ich finde, wenn Eltern oder auch Erben oder Erblasser ein Unternehmen übergeben in die nächste Generation, dann sollte dieses Unternehmen übergeben werden und nicht der Staat darauf zugreifen.
Nochmal ganz
geht
kurz,
nicht, jetzt geht es nicht um drei Segelboote und sowas, sondern es geht in erster Linie um die Unternehmen, um die Verschonungsregelung für Unternehmen.
Ab 26 Millionen. Das heißt, wenn der Handwerker das Unternehmen, das vielleicht 2 Millionen wert ist, übergibt, zahlt der vollen Satz?
Ich bin der Meinung, das generell zu senken, das wissen Sie.
Dann zahlt
damals
der vollen Satz.
Damals gab es ja andere
und ab 26 Millionen guckt man, ob der Arme mit den 26 Millionen es schafft, die Kohle für die Steuer aufzubringen.
Wir müssen die
und
Steuern
gewährt
senken.
Ihm einen verminderten Satz. Ist das gerecht?
Ja, ich finde die Erbschaftssteuer insgesamt nicht gerecht.
Na, ist das gerecht?
Recht. Nein, das ist alles nicht gerecht. Darum muss sie ja geändert werden.
Warum haben Sie es damals mit reinverhandelt?
Nee, ich habe es ja nicht allein dort verhandelt.
Nein, aber Sie waren doch dabei.
Naja, ich war da nicht der entscheidende Partner dabei.
Ich war Sie waren doch so ein guter Finanzminister, haben Sie gerade 2 Minuten
aber
zurückerzählt.
Davon gibt es 16 davon.
Okay, das waren Sie nicht.
Ich war nicht der, der es allein entscheiden konnte. Das hat die Koalition damals entschieden. Sie wissen,
Sie wollen mir nicht erzählen, dass Sie, Markus Söder, konnte sich nicht durchsetzen.
Nicht immer gegen Horst Seehofer, erst am Ende.
Was für eine bittere Niederlage, oder? Also Sie wollten es anders.
Naja, ich habe schon viele Niederlagen im Leben erlebt. Aber im Vergleich zu vielen anderen bin ich immer noch da.
Was hätten Sie?
Ich bin immer noch da irgendwie, auch in der Sendung.
Über Habeck reden wir gleich. Aber
gute Reise.
Was hätten Sie denn gewollt?
Generell weniger. So wie ich es gesagt habe. Also ich habe alles gut gesagt.
Und ganz am oberen Ende.
Und jetzt regionalisieren wir sie nochmal richtig. Und es wäre eine richtig gute Idee, also, wenn wir sie regionalisieren. Ich das nämlich unfair finde. Wissen Sie, was auch unfair ist? Warum, und das muss ich mal an der Stelle sagen, letztendlich hat ein Finanzminister aus einem anderen Bundesland frohlockt über einen vermeintlichen Erbschaftssteuerfall in Bayern und hat frohlockt, dass er davon Geld kassiert.
Knorrbremse.
Ich weiß nicht, ob das der ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur,
4 Milliarden.
Dass ein Finanzminister
die höchste Erbschaftssteuer, die jemals in Deutschland
nicht,
gezahlt worden ist.
Ich glaube, dass das alles so stimmt, aber ich kann dazu nichts sagen. Das ist ja Erbschaftssteuergeheimnis, genau. Ja. Aber was ich weiß, ist, dass ein Finanzminister aus einem anderen Bundesland, aus einem uns befreundeten Sachsen, voller Euphorie frohlockt hat, dass er jetzt einen Riesenbetrag bekommt. Und da muss ich ehrlich sagen, da stimmt doch in dem ganzen System was nicht, wenn quasi in einem Land eine Steuer anfällt, die eigentlich nur dem Land zur Verfügung steht und dann alles wieder kassiert wird und an andere Länder abgeben. Der Länderfinanzausgleich ist die größte Sauerei und ein Riesenscheiß. Entschuldigen Sie mal wieder, was es in Deutschland gibt.
Maximal
4 Länder zahlen für die anderen und wir in Bayern zahlen fast alles.
Von dem Bayern von Mitte der 50er bis Mitte der 80er Jahre sehr gut gelebt.
Wie viel haben wir bekommen?
In Summe?
Ja.
Naja gut, das müsste ich jetzt mit Inflation gegenrechnen und so. Sie haben 30 Jahre.
Was, wie viel? Was sagen Sie? Was schätzen Sie? Schätzen Sie mal.
Nein, ich bin mir sicher, dass es in absoluten Zahlen...
Sagen Sie es doch mal, schätzen Sie.
100 Millionen oder so, waren es richtig?
3,8 Milliarden. Wie viel haben wir bislang bezahlt? Was schätzen Sie jetzt?
Sie haben gerade rekordmäßig bezahlt. Es geht um
130 Milliarden.
Ja, ich weiß.
Ich finde, das ist total fair und von uns. Jetzt haben wir im ersten Halbjahr die Meldung, dass wir über 6 Milliarden zahlen müssen. Das heißt, Ende des Jahres wahrscheinlich 12 für eine neue Rekordsumme. Ja. Leute, das geht doch nicht auf Dauer. Das kann doch nicht sein. Und andere Bundesländer, das befreundete Berlin und andere, die leisten sich Dinge, die wir uns zum Teil nicht leisten können. Wir müssen jetzt sogar überlegen, die Schuldenbremse zu nutzen, also die Regelung der Verschuldung, um den Länderfinanzausgleich zu
nutzen. Das
geht doch nicht, lieber Herr Lanz.
Also ein großer Teil der Rüstungsausgaben geht jetzt wohin?
In den Norden. Werften, Schiffe.
Hallo, Bayern.
Ja, weil wir auch gute Unternehmen haben.
Also
was heißt jetzt A?
Ja, das sind meine. Tun Sie doch nicht so.
Wollen Sie jetzt
ein Buchstabe?
Ja, aber wenn Sie
ein Moment des Erstaunens.
Okay, dann sagen wir mal B. Ja. Wenn wir nicht so viel investieren in die Technologie und in die Unternehmen, dann wären wir da. Übrigens helfen uns diese Unternehmen.
Alles auf Ihrer Seite ist doch wunderbar.
Ja, aber
tun Sie doch nicht so, als wären Sie so ein finanzpolitisches Opfer. Das ist doch ein Witz.
Na, also bei 130 Milliarden und pro Jahr 11 Milliarden.
Wirklich, so sehen Opfer nicht aus.
Na, das finden Sie jetzt gerecht? An alle, die jetzt da zuschauen in Bayern, finden Sie das gerecht? Oder die Baden-Württemberger, die Schwaben oder die finden Sie, was Herr Lanz sagt, gerecht? Ich finde es.
Hamburger zahlen auch, Rheinland-Pfalz zahlt auch, Hessen
zahlt
auch.
Rheinland-Pfalz zahlt nicht mehr.
Nicht
Hessen,
mehr.
Baden-Württemberg.
Genau.
Rheinland-Pfalz hat mal eine Zeit bezahlt.
Gezahlt durch Corona.
Wegen BioNTech.
Wegen BioNTech.
Aber wir in Berlin, wir sind ja das größte Nehmerland.
Ja.
Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung.
Weil das ist schon klar.
Da kommen ja. Und ich sage Ihnen auch aus welchem Grund. Jedes Jahr ziehen Tausende von Bayern nach Berlin. Das sind Menschen, die müssen bei uns versorgt werden. Die müssen integriert werden. Das kostet.
Das Land, das am meisten zugewachsen hat, ist Bayern mit 16% Zuwachs.
Ihr Vorschlag über den Länderfinanzausgleich, die klagen ja jetzt auch dagegen.
Ne?
Und eigentlich 2016 wurde der geändert. Bayern hat zugestimmt. Es gab ein hartes Ringen darum. Und man könnte das ja auf politischem Wege jetzt auch wieder aufschnüren, das Paket. Das müsste durch den Bundestag und müsste durch den Bundesrat.
Da haben Sie recht.
Und die Anzahl der Unterstützer, auch aus der CDU, ist verschwindend gering. Weil offenbar alle sehen, der Weg, den Bayern da beschreitet, ich gehe einfach mal vor das Bundesverfassungsgericht und klage dagegen, ist eher, ja, also man hat sich da auf was geeinigt. Und das Prinzip, was dahinter steht, ist das der Solidarität. Also einer trage das anderen Last, ja. Also wir leben in einem einheitlichen Wirtschaftsraum und da gibt es eben einen Ausgleich. Mhm. Klar, es gibt einen Transfer von Ländern, die reicher sind, an Länder, die ärmer sind. Aber umgekehrt profitiert doch Bayern auch. Bayern profitiert von der Windkraft, die im Norden installiert ist.
Von Berliner Verkehrsministern.
Von Fachkräften.
Wir profitieren von Berlin.
Ja.
Inwiefern?
In Berlin gibt es kaum noch Lehrer. Die gehen alle nach Bayern, weil sie bei ihnen saftige Zulagen erhalten. Also natürlich profitieren sie auch von diesem gemeinsamen Wirtschaftsraum.
Für Bayern?
Sie können jetzt, wenn sie, aber mal im Ernst, wenn Sie sagen, wir möchten uns aus diesem gemeinsamen Wirtschaftsraum verabschieden, dann bleibt eigentlich nur der Weg des bayerischen Brexit. Also dann müssen Sie es hier auch, ja, dann müssen Sie es hier auch aussprechen und sagen, der Freistaat möchte unabhängig sein vom Rest von Deutschland. Wir haben keinen Bock mehr auf diese Almosenempfänger. Wir machen uns jetzt selbstständig.
Gute Idee.
Ja.
Die Wahrheit ist natürlich, dass Bayern ohne Deutschland wahrscheinlich sogar leichter zurechtkäme als Deutschland ohne Bayern. Weil wenn nämlich finanziell wäre es ganz schön düster, weil dann bekommt er kein Geld mehr. Also aber das geht es ja gar nicht.
Also Ernst Bayern war ein wirklich, wie soll man sagen, ein von
Landwirtschaft geprägt.
Und dann geprägtes.
Haben Generationen von Ministerpräsidenten, Strauß, Stoiber,
genau.
Ich glaube auch heute
Laptop
nicht.
Laptop und Lederhosen.
Investieren, genau. Das investieren und setzen auf Technologie, und auf Fortschritt,
30
auf
Jahre
Modernität.
Transferleistungen aus dem damals sehr wohlhabenden Ruhrgebiet.
Ja,
heute sozusagen ein Strukturwandelgebiet.
Ja. Übrigens, Nordrhein-Westfalen ist auf einem
30 Jahre war ja, bitte, diese Milliarden waren damals echt anderes Geld, Herr Söder.
Ende
das wissen Sie doch, deswegen
Jahre
habe ich gerade gezögert, eine Zahl
aber
zu
lieber,
sagen.
Aber lieber Herr Lanz, Sie sind sonst immer super informiert. Bei dem Thema schwimmen Sie ein bisschen in der Alster herum. Es sind weitere 30 Jahre vergangen. Jetzt können Sie nicht einfach sagen, die 30 Jahre am Anfang waren die allerwichtigsten und die zweiten 30 Jahre, die vergessen wir
jetzt mal.
Sie hat es sehr schön formuliert, also man konnte es jetzt wirklich erkennen, sagt, ja, ihr müsst halt einfach zahlen, weil wir in Berlin Superhelden sind und weil wir einfach so viel leisten, weil die Bayern fliehen nach Berlin. Das Gegenteil ist der Fall.
Ja, darf ich mal kurz Otto fragen, was ihm durch den Kopf geht, wenn er das hört?
Also was mir durch den Kopf geht, ist in erster Linie der eine Nebensatz, den Sie gerade eben gesagt haben.
Sehr
als
gut.
Als es um Robert Habeck ging. Als das kurze Aussprache kam, haben Sie gesagt, gute Reise. Und das ist das, was ich als Jugendlicher gerade ein bisschen sehe. Jetzt kommen wir gerade aber ab von dem Thema Besteuerung.
Nee, ich habe ja gefragt.
Aber die Sprache, die Art und Weise, wie man miteinander spricht. Und das finde ich so ein bisschen, also ich, auch als Robert Habeck das gesagt hat, mit dem Wurstgefresse und so weiter. Ich finde, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Die kleinen, also, und
also
ich
die, finde, es sind Verrohung
nicht mehr, ja, es sind nicht mehr nur kleine Sticheleien. Da spielt sich ja was auf. Und heute habe ich, glaube ich, ein Reel von Ihnen gesehen, Felix Banatschak, wo Sie sagten, der ist irgendwie aus dem Holzweg, der liebt sein Land nicht und so weiter und so weiter.
Und weil, das, ganz kurz den Hintergrund.
Weil, ich glaube, er hat im Interview, ist er dieser Frage ausgewichen.
Ja,
war das richtig? Genau.
Er hat eine Liebe zum Land.
Genau, so ausgewichen wie Herr Söder bei der Gerechtigkeitsfrage.
Ja,
Auf
der Gerechtigkeit könnte Herr Söder nicht antworten. Aber das macht mir so ein bisschen Sorge.
Ich habe geantwortet. Also das entscheiden Sie jetzt
später,
auch nicht drüber, ob ich jetzt antworten kann.
Sie können ja meinen oder nicht. Nachdem Herr Lanz 7 bis einmal nachgefragt hat. Aber okay. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Die Art und Weise, wie auch in der Politik miteinander gesprochen wird.
Aber wo
dabei finde ich ehrlich gesagt gute Reise. Für das, was Herr Habeck gesagt hatte, eine sehr freundliche, liebevolle Verabschiedung.
Deshalb habe ich
finde
auch,
ich jetzt
deshalb
ehrlich
gesagt, auch gerade gesagt, dass ich nicht nur Sie beide persönlich meine.
Aber was Sie die letzten Jahre eben alles hinterhergerufen haben, das war jetzt irgendwie nicht nett gemeint. Deswegen ist ja auch die gute Reise kein aufrichtiger Wunsch nach einer...
Möge seinen Frieden finden mit dem, was in der Zeit war. Doch, natürlich. Er war kein guter Wirtschaftsminister. Er ist abgewählt worden von der Bevölkerung.
Und
er ist auch sehr enttäuscht.
Man
hat es gesehen, der Abgang war ja auch über den Stil kann man, darf jeder reden, wie er will. Ich fand den nicht so überzeugend. Aber Olaf Scholz hat einen anderen Abgang hingelegt.
Bei dem, was Sie alles gesagt haben, können Sie doch nicht ernsthaft dem anderen Stilfragen vorwerfen.
Also beim Abgang und beim Ende muss man schon noch Kammerstil bewahren, doch sehr. Wobei mir jetzt ehrlich, weil ich fühle mich jetzt nicht sehr verletzt dadurch, weil Robert Habeck hat ja auch mit harten Bandagen gekämpft, was auch zulässig ist in der Politik. Die Grünen haben mich immer sehr hart angegriffen.
Hat er von den Besten gelernt, im Zweifel.
Weiß aber von mir gelernt hat, ist halt ein anderer Stil, aber er hat halt am Ende nicht gewonnen und es ist halt nun mal so. Und dann muss man,
aber geht's
wenn man,
darum,
wenn man
das ist ja die Frage, ja, die er gerade stellt.
Natürlich geht es darum, in einem Wettbewerb zu stehen. Wenn Sie mal die Bilanz anschauen, ist es eine der schlechtesten Bilanzen, die ein Wirtschaftsminister hier hatte.
Okay.
Teile von Auto, Teile von Energie, von Wirtschaft. Das sind Fakten, aus meiner Sicht jedenfalls. Und dem muss er sich
auch
stellen.
Auch interessanter Satz, Fakten, und, aber aus meiner Sicht.
Naja, so wie ich das
andere
die
Fakten.
Die wirtschaftlichen Fakten können Sie doch sehen. Jahrelang Rezession. Wer ist denn überhaupt nur im Ansatz verantwortlich, wenn nicht ein Wirtschaftsminister? Wer soll es denn sonst sein?
Naja, wer hat vorher 16 Jahre dieses Land geführt?
Da war es aber doch deutlich besser. Wie kann man denn behaupten, als es vorher besser war, dann wurde es viel schlechter. Wie kann man denn dann behaupten, dass man nicht verantwortlich ist? Zumal, lieber Herr Lanz.
Sie wissen doch, was gerade passiert.
Na, lieber Herr Lanz, Sie wissen doch auch, was passiert um uns herum. Wenn alle anderen Wirtschaftswachstum haben oder Deutschland nicht, dann muss es ja einen Grund haben. Da kann es ja nicht an der internationalen Lage liegen. Mhm. Und zum Beispiel, dass der E-Automarkt...
Sie wissen, dass das Elend mit dem deutschen Wirtschaftswachstum schon lange vor der Ampel anfing. Ne?
Nein,
das Problem auf dem Automarkt fing schon deutlich vor der Übernahme der Ampel an.
Nein, das ist zum Beispiel, der E-Automobilmarkt ist zusammengebrochen. Wann?
Na ja, gut, als die Förderung plötzlich weg war.
Zum Beispiel. Und das war eine einsame Entscheidung von Herrn Habeck.
Genau.
Stimmt einfach. Ich meine, das ist zusammengekommen.
Aber noch ganz kurz. Wenn man jemandem ständig hinterherruft, du bist der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten, dann übernehmen Sie und 3 Wochen später haben Sie ungefähr 80% des Programms des schlechtesten Wirtschaftsministers aller Zeiten übernommen. Also nicht Sie persönlich. Doch.
Nein.
Ich schau da drauf.
Sind Sie der Auffassung,
Schuldenbremse. Er wollte 300 Milliarden, Sie haben gleich auf 1 Billion erhöht.
Sind Sie der Auffassung, dass das gesamte wirtschaftspolitische Kampf von Habeck nur die Schulden war? Schauen Sie mal an, wir haben von E-Autos geredet, wir haben von Atomausstieg geredet, wir haben von Gasumlagen
geredet und ähnliches mehr. Sie haben 11 AKW abgeschaltet. Die Union 11.
Aber jetzt nicht in der Phase, wo der Strombedarf hoch wäre und wo wir kein Gas hatten.
Die Strompreise waren vor dem Angriff schon hoch, Herr Söder.
Sie haben selber mal in irgendeiner Sendung gesagt, der Zeitpunkt, in dem es zum Abschalten geht, war falsch.
Ja, definitiv.
Ja, eben, und das war sein Fehler.
Aber die 11 davor waren auch ein Fehler?
Aber da haben wir das Gas aus Russland gehabt, das wir dann nicht mehr hatten. Und deswegen sind die Strompreise...
Sie merken, ist alles irgendwie...
Nee, Sie wollen bloß nicht zugeben, dass der Habeck missgebaut hat. Das ist der Unterschied.
Aber
Frau Lehmann, helfen Sie.
Herr Ellerbrook hat doch einen Punkt.
Was ist los mit Ihnen?
Herr Ellerbrook hat doch einen Punkt. Also was irgendwie auffällt, ist der Unernst bestimmter politischer Debatten. Also wir führen zum Teil Debatten, die sind einfach unterkomplex. Also zum einen Herrn Habeck als den Verursacher der deutschen Wirtschaftskrise zu stempeln, das ist einfach, jeder weiß, das stimmt so nicht. Das alles hat eine Vorgeschichte. Deutschland hat jahrelang gut gelebt, unter anderem von billigem Gas, war Exportweltmeister.
Und einem ganzes gigantischen Absatzmarkt in China.
Und einen guten Absatzmarkt, genau. Und man hat irgendwie auch ignoriert, dass da China E-Autos aufbaut und hat gesagt, der Verbrenner, das trägt bis ins 22. Jahrhundert. Also man hat sozusagen, man hat sich wohlgefühlt und hat gesagt, wir treffen keinerlei Vorsorge. Und das ist doch klar, dass Herr Habeck da nicht die Figur ist, die das alles zum Einsturz gebracht hat. Das waren ganz andere externe Figuren. Dann die ganze Debatte.
Welche Figuren meinen Sie?
Putin.
Sie glauben, dass an dem Scheitern der Ampel Putin allein schuld war, an dem wirtschaftlichen Desaster?
Nein, aber Sie können doch nicht die externen, Sie können doch nicht die externen Faktoren ignorieren, die dafür gesorgt haben, dass unser Wirtschaftsmodell. Sie können auch Trump nehmen mit seiner Zollpolitik.
Trumps Zollpolitik tut doch der deutschen Autoindustrie deutlich mehr.
Aber hören Sie doch mal auf, sich ständig an Robert Habeck abzuarbeiten. Der ist doch gar nicht mehr da. Ja, aber Sie haben ja trotzdem kein anderes Thema als Robert Habeck.
Otto hat die Frage aufgeworfen.
Und dann die Frage nach, eine Frage, die gerade im Zentrum steht: Wie sanieren wir diesen Sozialstaat? Da geht es die ganze Zeit nur um Bürgergeldempfänger. Das wird sozusagen als ein Fetisch hingestellt. Wenn wir die nur richtig rannehmen, da können wir...
Fetisch ist ein schwieriges Wort heute angesichts der Anwesenden.
Okay. Ach ja, stimmt, ja. Ich sag auch nicht Wurstgefresse. Oh, jetzt ist mir doch rausgerutscht. Egal. Aber Sozialstaatsdebatte wird reduziert auf Bürgergeldempfänger. Und man haut sich sozusagen auch die Schlagworte um die Ohren. Wenn es um Steuererhöhungen geht, da wird gesagt, das geht auf keinen Fall. Das haben wir per Koalitionsverbot, Vertrag ausgeschlossen. Stimmt übrigens nicht. Im Koalitionsvertrag steht übrigens eine Steuererhöhung drin, nämlich die Tabaksteuer. Also anstatt in der Sache zu argumentieren, reizt man sich die ganze Zeit mit Triggerworten, mit Buzzwords. Der eine sagt radikale Kürzungen, die andere sagt Bullshit-Debatte. Und ich finde, das wird der Situation, in der wir uns gerade befinden, das ist ja einfach nicht angemessen. Und dass dann eine junge Generation, die sowieso vor der Hinterlassenschaft ihrer Politik steht und sagt, wir haben hier einen Klimawandel, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben eine Verteidigungskrise und wir müssen mit all diesen Aufgaben fertig werden, irgendwie konsterniert ist, das muss man da irgendwie verstehen.
Ich würde gerne noch mal über den... Ihnen ging es ja um den Ton, ne?
Ja, richtig.
Und ich muss ehrlich gestehen, also wenn da mal einer einen raushaut, wenn er lästert, wenn Robert Habeck lästert, ich meine, was haben die früher sich um die Ohren gehauen? Dagegen ist das ja geradezu handzahm. Ich finde, das darf sein, das ist auch mal originell und manchmal findet man etwas lustig und manchmal ist weniger lustig. Aber ist es etwas anderes, was zumindest so wirkt, dass da so eine komische Unversöhnlichkeit drin ist, so nach dem Motto, wir geben es uns nicht nur verbal, sondern wir mögen uns wirklich nicht. Und wir sind auch nicht mehr bereit, miteinander zusammenzuarbeiten.
Also ist ja ganz
ist
klar,
es das oder?
Es ist ja ganz klar, dass man in einem Wettbewerb steht. Und das darf man,
das
ja,
meine
auch,
ich doch.
Das darf man ja auch veräußern.
Genau.
Aber wenn man permanent gibt es ja nicht nur von Ihnen und Herrn Habeck, das ist ja ganz klar, gibt es Attacken gegenüber, also so verbale Attacken zwischen Politikern, und dann ist schon das Gefühl da, was ist denn da eigentlich? Ich finde, auch wenn man nicht einer Meinung ist, dann sollte man noch in der Lage sein und die Reife besitzen, so zusammenzuarbeiten, und das kommt bei der jungen Generation überhaupt nicht an. Also wenn ich mir das teilweise die Sprache anhöre, und gerade wenn, also was die AfD teilweise im Bundestag von sich gibt, wo Abgeordneten völlig diffamierend gegenüber ist, unter aller Sau, wenn ich das mal so sagen darf. Aber dann als Politiker einer demokratischen Partei auf den Zug des Populismus und den Ton so aufzuspringen und andere Demokraten so versucht, permanent niederzumachen, dann finde ich, ist das einfach schädlich. Mhm. Und ich finde, da muss ein sachlicher Ton her. Aber Angriffe, natürlich, man soll zeigen, dass man im Wettbewerb steht. Ja, ich bin politisch engagiert.
Wo sind Sie politisch engagiert?
Ich bin in der SPD.
Okay, das war den Jusos auch ein bisschen, richtig, oder? Ja. Und die Jusos sind ja nun ein Musterbeispiel für fairen Umgang in der eigenen Partei. Da habe ich kein Problem, wenn man Leidenschaft entwickelt. Wenn ich sehe, wie die da manchmal auch mit dem armen Olaf Scholz umgegangen sind, zum Beispiel, ja, da ging es ja ganz schön zur Sache. Ich finde, wissen Sie, Leidenschaft braucht es in der Politik. Ja, wenn wir nur alle nur ganz das Gleiche reden und das Gleiche sagen und Angst davor haben, dass wir das falsche Wort verwenden, dann werden wir nichts bewegen. Und dann werden die Menschen draußen auch keinen Unterschied mehr kennen. Ein Teil der Schwäche der Volkspartei liegt auch darin, dass viele Bürger glauben, sie haben gar nicht mehr die Kraft, das zu verändern. Das ist das eine. Das zweite, populistisch und populär ist für mich aus meiner Sicht folgender Unterschied. Populär zu sein ist unser aller Ziel, nämlich nah bei den Leuten zu sein, die Menschen mitzunehmen bei Themen, sie zu begeistern und vielleicht auch möglicherweise dann für die eigene Partei und eigene Idee dann zu überzeugen. Populistisch wäre, wenn man entgegen seiner eigenen bewussten Meinung versucht zu manipulieren. Und da bin ich sehr bei Ihnen. Das ist ja der Grund, warum wir mit der AfD so ein grundsätzliches Problem haben wie viele andere demokratische Parteien und warum wir an der Brandmauer auch festhalten, weil da wieder besseren Wissens und zwar mit wirklich den übelsten Dingen gespielt wird. Deswegen ist da auch klar, deswegen war ich ja zum Beispiel auch sehr dafür, dass wir eine Koalition mit der Partei, der sie jetzt angehören, machen, weil ich glaube, dass das die größeren Volksparteien sind, die an der Stelle eine Chance haben. Sie müssen es aber auch leisten. Und wir müssen auch die Bereitschaft haben, manche Dinge neu zu denken und zu überdenken und dann auch Lösungen zu finden. Aber wir müssen uns trotzdem im Meinungsstreit bewähren und wir müssen uns auch wehren können. Auch gegenüber diesen Gruppen. Ich glaube, das sind wir einer Meinung.
Das ist richtig.
Kriegen Sie aber hin.
Natürlich.
Kriegen Sie hin.
Ich muss mir mehr
gegen Journalisten und Fragesteller und solche Runden wehren. Aber das kriege ich hin. Ich bin ja da nicht so zart beseitigt, weil ehrlicherweise ist es auch so. Ich meine, man muss ja sehen, das, was wir hier machen, ist ja total harmlos. Aber wenn Sie sehen, was täglich im Netz stattfindet, gegen alle, also eine ganz andere Ebene, die da stattfindet. Und auch da müssen wir uns wehren. Mhm. Und wir müssen aufpassen, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung, ich befürchte, dass viele Menschen weiter weg sind von unserem Modell, als wir es glauben. Ja. Und deswegen haben wir nicht nur die Aufgabe, gut zu regieren, sondern auch zu versuchen, zu verstehen, was die Menschen bewegt und auch in den sozialen Netzwerken dagegen zu halten.
Aber darf ich da, weil Sie machen gerade den entscheidenden Punkt, finde ich. Am Ende ist es die soziale Frage, die geklärt werden muss.
Die wirtschaftliche und damit verbundene soziale Frage.
Genau.
Und die beiden können zusammen.
Hat man, glaube ich, viele Leute verloren, unwiederbringlich verloren. Und wenn man nach Amerika schaut, der Befund ist völlig klar. Also wo Trump seine Leute geholt hat, wo der gewonnen hat, ist genau da, wenn es um die soziale Frage ging. Deswegen nochmal die Frage, wenn man sagt, ich kaufe das Argument zu sagen, das kann nicht sein, dass jemand auf sein kleines Häuschen eine Mördererbschaftssteuer zahlen muss und dann sozusagen bestraft wird, wenn man so will, für den Erfolg, den Bayern hat. Hohe Grundstückspreise und so weiter. Ja, und der zahlt da und hat das Geld überhaupt nicht, weil das Haus in einer ganz anderen Phase gebaut worden ist, das Grundstück zu einem ganz anderen Preis gekauft worden ist und so weiter. Aber die ganz hohen Vermögen, warum geht man da nicht ran? Wie kann es sein, dass Erben von Milliardenvermögen, die dann in Form von Aktien Anteile kriegen, die werden dafür nicht rangezogen? Da werden 2 Milliarden vererbt, dann ist theoretisch, sind dann diese 3, 4, 5, 6% fällig, da sind sie dann ganz schnell irgendwie bei Hunderten von Millionen und trotzdem passiert da nichts.
Also erstens,
sondern geht man ran und sagt, da gibt es eine Ausnahme, da ja, wird die also Vermögensbedarfsprüfung eingeführt, dann sagt man, pass auf, ja, ihr bezahlt vielleicht auf euer Privatvermögen, dann haben diese Kinder vielleicht irgendwie die ein oder andere Wohnung schon mal geerbt, na gut, dann zahlt man darauf so eine kleine Erbschaftssteuer. Mhm. Das ist, es geht um das Gefühl, dass es gerecht und fair zugeht.
Das verstehe ich ja, lieber Herr Lanz, aber ich glaube, dass es an der Stelle das Gerechtigkeitsgefühl der Deutschen weniger tankiert ist. Erstens mal ist es so, dass all die Ideen, die es gab, Vermögensteuern, LES, wir haben, das geht sehr häufig, dass die alle gescheitert sind, zum Teil rechtlich, aber auch praktisch. Man hat sie nicht umsetzen lassen. Im Übrigen führt es einfach dazu, dass wir dann viele Leute haben, die wo ganz anders sind. Wir leben in einer mobilen, flexiblen Welt. Und nicht unbedingt in der Schweiz, da gibt es auch woanders, gibt es auch ganz andere Ecken in der Welt, wo die Menschen hingehen könnten. So, das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, der größere Gerechtigkeitsherausforderung, die in unser Deutschland ist, und das ist das Bürgergeld, jetzt sage ich mal auch an das Stichwort der SPD, warum die SPD auch so verloren hat an Akzeptanz, nicht bei allen, aber bei vielen, ihre ehemaligen Wähler und auch in Hochburgen, ist, dass viele Leute den Eindruck haben, dass die Arbeit, die ich leiste, am Ende genauso viel wert ist, wie wenn ich keine Arbeit leiste. Und dass jemand zum Beispiel, der ein Leben lang in sozialen Kassen einbezahlt hat, das Gleiche oder weniger bekommt als jemand, der noch nie einbezahlt hat. Beides führt dazu, dass viele Leute mit großer Sorge sind. Und drum ist die Kombination aus wirtschaftlich-sozialer Lage, aber auch der Migrationsfrage eine der zentralen Fragen, in der es darauf ankommt, am Ende Veränderungen herbeizuführen. Wenn uns das nicht gelingt, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir jetzt in einigen Tagen Kommunalwahlen NRW, CDU macht da ganz hervorragende Arbeit, geht davon aus, dass sie in den meisten Bereichen sehr erfolgreich ist. Aber als ich letzte Woche von einer Fähre, ich war hier auch in Hamburg, war in Helgoland dann, zurückgefahren, habe ich ein paar Ehepaar, ein paar Rentner getroffen aus Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel aus Duisburg. Und was die einem so erzählen in der Wahrnehmung, auch was sie früher gewählt haben, wo sie sich heute mitempfinden, dann kommen diese Themen in einer fundamentalen Form. Und deswegen, ich werde ja da mal ausgelacht und geschimpft für Mütterrente. Aber ich will Ihnen das nur mal sagen, da geht es auch um so eine Frage der Gerechtigkeit, dass Frauen, die ihr Leben lang Kinder großgezogen haben, wenig Betreuungsmöglichkeiten haben, wie in Bayern haben sie ja niedrige Renten bei vielen Frauen, dass die zum Teil weniger bekommen am Ende als jemand, der neu im Land ist und eine Wohnung gestellt bekommt. Und darum bin ich einfach dafür, dort an der Stelle eine Justierung vorzunehmen. Beispielsweise für die Mütterin, ist übrigens kein bayerisches Anliegen, trifft ungefähr 9 Millionen Renten in Deutschland, um dafür neue Gerechtigkeit zu machen. Das ist die größere, das ist die größere aus meiner Sicht, auch gefühlt in der Bevölkerung, weil Sie von der Frage der Empfindung sprechen, die weitaus größere
Gerechtigkeitsfrage. Ist das nicht genau das, was Sie meinen, Herr Ellerbrook, also was Sie auch unter populistisch verstehen, also verschiedene Gruppen gegeneinander ausspielen, also jetzt die Mütter gegen diejenigen, die fliehen und angeblich mehr haben als eine Frau, die hier ihr Leben lang Kinder betreut hat und jetzt eine kleine Rente bekommt. Ich glaube, das führt genau in die Richtung, die AfD dann eigentlich will, nämlich verschiedene, die Gesellschaft gegeneinander ausspielen, die Mitte spalten und zu sagen, guckt mal, hier ist der schwarz-blaue Block, da geht's und dort sind die Parteien links der Mitte. Ich finde das ehrlich gesagt falsch. Es ist und Sie bedienen das auch ganz gezielt. Ich finde, man müsse doch eigentlich, anstatt sich am politischen Gegner abzuarbeiten, so wie Sie das mit großer Werf tun, versuchen, die Kräfte der Mitte irgendwie zu einen und nicht zu sagen, wir machen die Mitte künstlich kleiner, indem wir ständig gegen die Grünen schießen. Die schließen wir aus, mit denen machen wir keine Regierung. Und was die Frage von Erbschaften anbelangt, das sind ja auch so Da kursieren ja immer so Halbwahrheiten. Sie stellen hier in den Raum, dass da Leute ihr Häuschen verkaufen müssen, weil sie die Erbschaftssteuer nicht zahlen können. Kennen Sie einen Fall? Also, soweit ich weiß, wer im selbstgenutzten Eigentum wohnt, braucht darauf keine Erbschaftssteuer zahlen. Und was die Verteilung von Erbschaftssteuern, also in Deutschland werden jedes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt.
So genau weiß man das gar nicht.
Ja, mehr, das so ist so, ungefähr. Das sind so die Schätzung, ne? Also, kann auch mehr sein.
Und ungefähr 10 Milliarden landen beim Staat.
Genau, ungefähr 10 bis 12 Milliarden landen. Das ist ein ganz geringer Anteil. Ja. Also es gibt überhaupt der Anteil aus Vermögens.
Warum können Sie Kinder nicht, dass Sie von dem Lebenswerk von Eltern profitieren? Warum können Sie das denn nicht? Warum wollen Sie das denen nehmen?
Ne, das gönne ich denen. Aber wieso muss
warum
jemand?
Können Sie nicht, aber Herr Lanz hat ja die Frage da auch schon.
Warum muss jemand, der 26 Millionen Euro erbt, dafür keine Steuern zahlen. Also wissen Sie, wie die Verteilung
wie
der Erbschaftssteuer...
Leute 26 Millionen,
ja,
oder?
Aber wissen Sie, wie die Verteilung der Erbschaftssteuerlast aussieht?
Warum macht man das dann, Herr Söder?
Ich frage mal, wie viele, weil Sie reden doch jetzt über Fälle.
Nein, es geht um die Verteilung, es geht ja um Gerechtigkeit. Wie ist denn die Erbschaftssteuerlast verteilt? Also es werden 400 Milliarden vererbt, 12 Milliarden landen davon beim Staat. Und wenn wir uns unsere Runde so ansehen, dann würden wir beide, Herr Illerbrock und ich, gar nichts erben. Sie vielleicht 25% und Herr Lanz den Rest. Und der würde darauf kaum Steuern zahlen. Und das ist das Problem. Sie sagen immer, die Mitte entlasten. Die Mitte trägt den größten Teil der Steuerlast, aber am oberen Ende der Pyramide wird sehr viel weniger. Und das ist doch
eine... Wenn Sie meine Biografie kennen, können Sie mir denn sowas unterstellen.
Aber das ist...
Aber entschuldigen Sie, Sie können sich ins deutsche Fernsehen setzen und sowas, die alten Klassenkämpfer-Parolen verbreiten und dann auch sagen, dass er nur Steuern, dass er alles erbt. Er kommt aus einem armen, wenn ich das richtig verstanden habe, aus einem ganz armen Bauerndorf in Südtirol. Mein Vater war fränkischer Maurermeister. Ich könnte dann einfach so einen Spruch da raushauen und sagen, Sie erben so viel. Wie können Sie denn nicht sagen? Das finde ich jetzt unfair.
Also,
wirklich und sehr persönlich.
Das war
sehr persönlich.
Ich hab
Wenn Sie so meinen, fände ich es unfair.
Okay, das war völlig, es war ein Bild, ein sprachliches Bild, aber wenn Sie sagen, ja, das
Sie
ist total unfair,
jetzt populistische Strömungen.
Dann sage ich abstrakt, damit gefährden Sie die demokratische Mitte. Also, die oberen 10% erben die Hälfte der gesamten Erbmasse, also des gesamten Vermögens. Und die zahlen darauf kaum Steuern. Okay,
die zahlen
jetzt ist
insgesamt
angekommen.
In ihrem Leben die meisten
und die
Steuern.
Vermögen, das nein, das stimmt auch nicht. Die vermögensbezogenen Steuern machen einen ganz kleinen Teil am deutschen Steuersubstrat aus. Und das ist doch das Problem. Sie haben es doch selber adressiert. Die Mitte, die trägt den größten Teil der Steuerlast.
Genau.
Und dann am unteren Ende und am oberen Ende, da wird kaum was bezahlt. Und wir haben eine riesengroße Vermögensungleichheit
in Deutschland. Arbeit wird in Deutschland sehr, sehr hoch besteuert.
Sehr hoch besteuert.
Steuern und Abgaben,
ja,
das ist ja das, was es
Vermögen
richtig
teuer
macht. Genau, in der Mitte.
Am unteren Ende weniger.
Genau,
wissen Sie genau.
Ja, ja.
Wir haben bei den unteren Einkommen haben wir in Deutschland eine viel bessere Zone als in vielen Ländern. Wir haben bei den mittleren Einkommen
und
bei
den
beginnenden Spitzensteuersatzes.
Wollen
Sie auch den Spitzensteuersatz senken? Da wären wir zusammen. Also gerade für Handwerk und Mittelstand.
Nee, den möchte ich nicht senken. Aber weil Sie sagen, die Mitte entlasten. Und Sie waren ja Finanzminister. Also wenn man sagt, man möchte irgendwo entlasten und der Kuchen bleibt gleich groß, dann muss das Geld ja von irgendwo herkommen. Also als Finanzminister würde ich sagen, ich kann ja nicht nur darüber reden, was ich immer alles ausgeben und entlasten will. Ich muss ja auch mal drüber nachdenken, wo kommt das Geld eigentlich her?
Okay.
Die Idee, immer nur höhere Steuern zu machen, hat nie bisher funktioniert zu mehr Steuereinnahmen. Sie führt in der Regel genau zum Gegenteil, zu weniger Steuereinnahmen. Und Steuersenkungen führen am Ende, also im ersten Moment ist immer so, oder? Du erhöhst die Steuersätze, dann kriegst du im ersten Jahr vielleicht ein bisschen mehr Steuern, dann nicht mehr, weil die Leute ausweichen. Und das Zweite ist, wenn du Steuern senkst, kriegst du am Anfang etwas weniger, auf Dauer mehr, weil das wirtschaftliche Wachstum belegt wird.
Genau.
Es ist völlig absurd zu glauben, dass mit höheren Steuern in einem Land ein Wirtschaftswachstum vorankommt. Wir haben jetzt so extra Steuern gesenkt. Es ist also völlig absurd zu glauben. Es ist eine aus meiner Sicht völlig falsche Wirtschaftspolitik.
Wir könnten jetzt da noch sehr tief einsteigen, auch wenn man sagt, wo kommt das Geld dann her? Also wo spart man, an welcher Stelle? Es soll der Herbst der Reformen werden. Ja. Mir wäre aber heute wichtig, weil Otto Ellerbrock bei uns ist, über das Thema Wehrdienst, vor allen Dingen jetzt mal in der zweiten Hälfte, ausführlicher zu sprechen. Sie wollen eine Wehrpflicht, Herr Söder, habe ich Sie richtig verstanden? Da muss man fein, sauber
unterscheiden.
Eigentlich
das, was das schwedische Modell ist, haben wir vereinbart, dass die Bundesregierung jetzt das Kabinett beschlossen hat. Das ist ein erster Schritt dahin, aber es ist noch nicht ganz das schwedische Modell.
Es ist keine Wehrpflicht,
am
sondern
Ende
eine Wehrdienst.
Ein Wehrdienst.
Mal. Aber Sie wollen die Wehrpflicht. Sie.
Ich glaube, dass wir, da stimmen wir, glaube ich, überein, eine veränderte außenpolitische Situation haben als die letzten 30 Jahre.
Ja, top.
Absolut. Und dass Deutschland in Europa nicht nur für die eigene Landesgrenze, für die NATO-Grenze stärkere Verantwortung übernehmen muss, sonst ist das nicht möglich. Zumal bei den Amerikanern nicht sicher ist, ob wir in gleicher Weise verteidigt werden wie in der Vergangenheit. So,
Analyse soweit.
Also, ich glaube, wir waren ja schon mal in der Sendung vom Jahr oder was da. Oder da haben Sie damals gesagt, Wehrpflicht, ob das eine Rolle spielt. Wir brauchen mehr Investitionen in Technologie und Waffen. Das ist das eine, das machen wir jetzt. Wir brauchen aber auch mehr Soldaten oder Soldatinnen. Mhm. Und deswegen ist jetzt der erste Schritt beschlossen worden mit diesem Fragebogen. Aber am Ende muss man definieren, wie viele Soldaten bräuchte man, um diese Landesgrenzeverteidigung zu organisieren. Das Ziel ist übrigens, zu verhindern, dass jemand angreift. So wie es bei mir auch war bei der Bundeswehr. Wir sind eingezogen worden, um zu sagen, wir verhindern damit, wir schrecken damit ab. Und dafür wird es mehr brauchen, als wahrscheinlich beim Fragebogen freiwillig rauskommen. Und wenn die Freiwilligkeit nicht reicht, muss man die Pflicht machen.
Sind Sie das?
Ja, das war ich beim Transportbataillon 270, 4. Kompanie.
Was haben Sie da gemacht den ganzen Tag?
Ich war ist ein Transportbataillon. Das heißt, ich habe drei Sachen gemacht. Also entweder habe ich unendlich Wache geschoben, was wirklich sehr sinnstiftend war. Das Zweite, was ich gemacht habe, das war das gute LKW-Fahren. Ich habe also LKW gefahren, alles mögliche, Munition und alles. Mhm. Das waren zwei Wochen immer, also zwei Wochen Wache, zwei Wochen fahren und zwei Wochen, das war das Allerschönste, technischer Dienst. Wenn Sie mal einmal in Ihrem Leben so einen LKW abschmieren müssen, ich sage Ihnen, das gehört zu den schönsten Dingen und auf- und abrüsten nannte man das, die Autos und so. Ich kann nicht sagen, dass es die schönste Zeit war, als ich dort war. Aber ich kann sagen, dass ich persönlich eher davon profitiert habe, durch viele Dinge von Gemeinschaft, zusammenleben, auch unterschiedliche Leute kennenlernen. Und ich glaube, es schadet einem nicht, wenn man bei der Bundeswehr war. Es schadet übrigens auch nicht, wenn man Zivildienst gemacht hat. Beides war völlig, völlig korrekt aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass wir es aus Verteidigungsgründen brauchen. Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass wir es aus gesellschaftspolitischen Gründen brauchen. So. Ich glaube, dass es gut ist. Ich hätte auch gegen eine allgemeine Dienstpflicht nichts, wo die Wehrpflicht dabei ist. Ich finde es gut, wenn junge Leute auch ein Jahr einen Beitrag leisten zur Stärkung von Demokratie, Freiheit und ihres Landes.
So, jetzt Solo für Otto.
Naja, also Otto. Ich kann ja gleich mal auf den letzten Satz eingehen.
Lass uns einmal vorne anfangen, wenn ich darf.
Ja,
gerne einmal kurz darauf eingehen, aber dann einmal, mich würde mal interessieren, wie wird das bei euch auf dem Schulhof zum Beispiel? Wie wird das diskutiert? Wie kommt das an?
Das wird relativ heiß diskutiert. Also allgemein ist das Gefühl sehr weit verbreitet, dass die Politik wenig für junge Menschen tut. Das ist erstmal so. Die Führerscheinkosten werden immer höher, Mietpreise werden immer höher, den Kulturpass, den es jetzt nach Corona gab, gibt es für uns nicht mehr. Ob die günstigen Tickets für den ÖPNV deutschlandweit verlängert werden, muss immer wieder neu entschieden werden, weil kein Geld da ist. Und es ist sehr lange dauert, dass eine Einigung gefunden wird. Und jetzt fühlt es sich an, als würden wir wieder etwas ans Bein gebunden bekommen, nachdem eh schon so wenig getan wird. Also wir haben Corona mitgemacht, wir haben enorme Einschränkungen auf uns genommen. Wir waren nicht in der Schule, mussten uns in der Freizeit einschränken, um Ältere zu schützen. Und ich kann mich wirklich noch gut erinnern, wie einige Politiker damals meinten, wir müssen der Jugend was zurückgeben. Und das, was jetzt aktuell ist, fühlt sich nicht danach an, als würden wir was zurückbekommen, sondern als müssten wir die Probleme der letzten Jahre und Versäumnisse der Politik jetzt ausbaden. Ich meine, die Wehrpflicht ist ja nicht ohne Grund abgeschafft worden. Sie war ineffizient und man hat gesagt, man braucht festes Personal, was sich freiwillig verpflichtet und spezialisiert ist. Und dafür war ja lange genug Zeit. Also es war ja viel Zeit, etwas zu tun, die Bundeswehr attraktiver zu machen. Scheinbar hat es nicht funktioniert. Natürlich hat sich auch die sicherheitspolitische Lage verändert. Aber wir stehen ja jetzt wieder hier. Und ich finde das nicht in Ordnung, junge Menschen, volljährige junge Menschen, die gerade 18 geworden sind, ins Leben starten wollen, jetzt zu verpflichten.
Noch mal ganz kurz, auf dem Schulhof, wie diskutiert ihr das? Also habt ihr schon Post gekriegt? Habt ihr schon die Aufforderung gekriegt, euch mit dem Thema zu beschäftigen? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es gab ja schon relativ früh, jetzt als wir 17 geworden sind, lag eine Postkarte im Briefkasten von uns. Also da war in der ersten Postkarte, da sehen wir sie jetzt auch noch mal.
Das Ding hier?
Ja, das Ding hier. Das ist mein Nachname, der da in Großbuchstaben draufsteht. Also die erste Reaktion war so ein bisschen, ich musste leicht schmunzeln und dachte, oh, jetzt wird's hier persönlich von der Bundeswehr. Hab erstmal ein Foto gemacht, das meinen Freunden geschickt. Habt ihr das auch bekommen oder wollen Sie nur mich haben? Ich wusste nicht, dass die Bundeswehr solche Karten verschickt.
Und dann, eine Grußkarte?
Ja, und dann musste ich gestehen, das ist ja der Name, der da abgebildet ist. Habe ich mir das mal kurz an die Brust gehalten, habe so runtergeguckt ins Spiel, habe gesagt, nee, passt nicht zu mir. Es ist eine Einladung zur Infoveranstaltung, die in der Region sind. Man kann dann seine Postleitzahl eingeben und kann gucken, wo ist die nächste Infoveranstaltung von der Bundeswehr, wo sie anwerben möchte, dass man dort eine Ausbildung macht oder sich verpflichtet. Und ich habe ja den Artikel für die Zeit geschrieben, wo ich auch nochmal Stellung zur Wehrpflicht genommen habe. Und lustigerweise, als an dem Tag, wo ich den Artikel abgeschickt habe, kam dann die zweite Karte von der Bundeswehr.
Auch so eine...
Diesmal ohne Nachname. Diesmal war es unpersönlich, aber auch noch mal die Einladung, man solle doch jetzt zu einer Infoveranstaltung kommen. Also da sehen wir sie wieder und da steht ja auch, mach, was wirklich zählt. Und mein erster Gedanke dazu war, also ich glaube nicht, dass die Bundeswehr das Einzige ist, was wirklich zählt. Aber das, also da gab es also schon Post.
Und wie ist denn sozusagen die, wenn Sie das mal versuchen müssten zu quantifizieren jetzt, wie ist das Verhältnis zwischen denen, die sagen, auf gar keinen Fall, also auf mich braucht die gar nicht zu zählen, und denen, die sagen, wenn es notwendig ist, dann müssen wir überlegen, wie wir uns dazu verhalten.
Ja, also es gibt schon einige, die sagen, sie würden zur Bundeswehr freiwillig gehen. Und das ist ja super. Also wenn es eine freiwillige Entscheidung ist, verdient man Respekt. Ich finde, die Bundeswehr ist enorm wichtig. Das müssen wir gar nicht diskutieren. Auch einige junge Frauen übrigens, die sagen, sie würden auch freiwillig zur Bundeswehr gehen, die ja den Fragebogen nicht verpflichtend ausfüllen müssen.
Was euch stört? Gibt es da eine Debatte? Oder?
Da gibt es schon eine Debatte drüber, wenn man sagt, ja okay, Gleichstellung überall und jetzt müssen die Männer, die Frauen aber nicht. Und da sagen auch mir, wir haben diskutiert, natürlich auch im Schulhof, viele Frauen auch, das finden sie unfair. Also wenn die Männer müssen, dann wir doch auch. Also
Und wie ist dann die Reaktion?
Beides. Wenn sie das so gut finden, dann machen wir beides.
Ich bin persönlich dafür, gar keinen zu verpflichten, weder Erwachsene noch Jugendliche.
Aber das ist, wissen Sie, letztlich ist es, ich habe totales Verständnis, dass man sagt, ich möchte jetzt nicht ein Jahr oder egal wie lange das wäre, jetzt diesen verpflichtenden Dienst. Ich möchte nicht, dass möglicherweise ich abends um 8 dann schon ins Bett gehen muss und die ganzen Sachen machen. Das ist am Anfang
echt... das ist das geringste Problem.
Nee, glauben Sie mir, das sind die praktischen Probleme, die dann wirklich im Leben existieren, wenn man Wehrdienst macht. Also ich sag's nur aus Erfahrung, vielleicht sind da natürlich weiterentwickelt, aber da gibt's sehr viel praktische Dinge, die dann eins sind. Und jeder, der bei der Bundeswehr war, also alle, die jetzt zuschauen, werden genau wissen, was ich meine, gibt zwei Worte, die man im Leben nie wieder vergisst, die man von der Bundeswehr mitnimmt, das sind die zwei Worte vor dem Pfiff, Kompanie aufstehen. Also das früh um 5 Uhr aufstehen, das sind wirklich keine Dinge, die keinen Spaß machen. Aber jetzt kommt der Punkt. Warum gibt unser Grundgesetz, unsere Verfassung, die theoretische Möglichkeit, die Einschränkung von Freiheit, und zwar dann, wenn es zum existenziellen Schutz unserer Demokratie notwendig ist. Wenn wir die Anzahl der Soldaten nicht brauchen oder bräuchten, ist es nicht gerechtfertigt. Deswegen war damals, da haben Sie völlig recht, war das Thema Aussetzung der Wehrpflicht besprochen.
Weil es keine Wehrgerechtigkeit mehr
gab. Ja, natürlich, klar. Ne? Weil die Aufträge anders waren. Deutschland hat sich in der Welt bei punktuellen Einsätzen organisiert, wo es auch tatsächlich um Einzeleinsätze mit einer anderen professionellen Anforderung war. Heute ist es einfach so, wir spüren doch den Druck, und zwar, deswegen ist die Bundeswehr so wichtig. Es geht um die Verteidigung unserer Freiheit. Übrigens nicht nur, dass jetzt schon morgen alle russischen Panzer vor der Tür stehen. Warum hat sich Finnland entschieden, NATO zu gehen? Weil die Bedrohung durch Russland groß ist. Und deswegen, weil der Auftrag ein anderer ist, weil der Auftrag ist, wir brauchen mehr Soldaten für Landesgrenze und NATO-Grenze, brauchen wir mehr Soldatinnen und Soldaten. Wenn alles freiwillig geht, kein Problem. Ich glaube nicht, dass die Zahl erfüllt
wird. Herr Söder, das ist doch eine Debatte, die wird gerade von Leuten in Ihrem Alter geführt. Und vielleicht wäre das jetzt mal wirklich der Augenblick, wo man nicht der jungen Generation doziert, warum das wichtig ist, sondern hört, warum sie eigentlich
also
nicht...
Uns hat ja keiner gefragt. War damals vielleicht auch so. Ne? Aber
kann ich bestätigen. Wir wurden nicht gefragt.
Wir sind in anderen Zeiten, wo die Jugend aber immer interessierter ist. Die Jugend ist immer mehr politisch interessiert. Genau. Und Sie haben gesagt, man kann noch mal was für Demokratie und unser Land tun. Es gibt doch Studien. 40-70% der Jugendlichen sind doch engagiert. Es ist ja nicht so, als seien alle faul. Und ich habe das Gefühl bei dieser Debatte, also der Politik, natürlich, das wird immer wieder gesagt. Ich gehe auch gerne.
Wer sagt das?
Sie nicht? Also von Ihnen habe ich das jetzt heute noch nicht gehört. Aber wenn ich Kommentare zum Beispiel bei Social Media lese, auch von Menschen Ihrer Generation, dann lese ich das immer wieder. Und da würde ich gerne überleiten. Also ich glaube zwar der Politik, dass es da ist, um Reservisten auszubilden. Okay, verstehe ich. Aber ich glaube, das ist ein Generationenkonflikt, der auf die Bundeswehr übertragen wird. Denn ich lese immer wieder, dass nur die Mehrheit der über 18-Jährigen, die das nicht mehr betrifft, wohlgemerkt, ist ja für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, also nicht des Wehrdienstes. Aber mit der Argumentation, dass die Jugend doch mal Disziplin braucht, dass sie doch mal was machen müssen. Die liegen den ganzen Tag nur zu Hause und spielen Videospiele.
Also sind die 18-Jährigen schon das Problem. Also was ich gesagt habe, das ist die Generation, die nicht betroffen wird, der 18-Jährigen, oder meinten Sie Ältere?
Nee, ich meine einfach, dass wir nicht gefragt worden sind und wir dürfen die Verantwortungsträger auch nicht wählen, entscheiden.
Vielleicht fassen wir es einmal anders. Ich verstehe sozusagen, dass dieses Gefühl bei euch aufkommt, und das verstehe ich. Nach dem Motto, Wahlrecht mit 16, alles weggedrückt. Bei Corona habt ihr uns so ein bisschen im Regen hängen lassen, wenngleich ich sagen würde, da hatten wir alle unsere Themen und da hat jeder von uns in seiner eigenen Hölle gelebt sozusagen. Und die Jugendlichen auch. Ich verstehe aber auch, wenn man sagt, pass auf, wir sind junge Leute, ihr seid sehr viel besser ausgebildet, als wir es waren. Ihr seid viel stärker politisiert. Wir haben euch erzogen, zu selbstbewussten, eigenständigen Menschen, was ich toll finde. Und deswegen verstehe ich aber, dass da jetzt, im Sinne von die machen sich ihre eigenen kritischen Gedanken. Wir waren damals viel unkritischer, würde ich sagen. Wir haben das einfach so als Teil der Pflichterfüllung gesehen.
Es war ja so, entweder war man Diskussion zur Bundeswehr
oder man hat oder mach es nicht.
Zivildienst gemacht. Beides war ein Beitrag.
Genau.
Beides. Und ich hab nie, also
ja, aber ich würde sagen, das ist eine andere Generation, die da vor uns sitzt.
Das ist doch respektiert, ja. Aber wir müssen noch schauen. Weil die Frage wäre dann, wie verteidigen wir unsere Demokratie? Das ist ja die Frage. Die Frage ist doch nicht, der Wert ist
meine Frage wäre, Herr Söder, wie reden Sie mit Ihren, ich will nicht so privat werden, aber Sie haben zwei Söhne, glaube ich, ne?
Ja.
Wie alt sind die, wenn ich fragen darf?
Der eine ist 18, der andere ist 21.
So. Wie diskutieren Sie das mit denen?
Genauso wie jetzt hier auch.
Und werden die bereit? Was ist die
Vaterrolle?
Wie bitte?
Also die Vaterrolle jetzt, wenn das genauso ist. Es gibt doch mehrere.
Wie meinst du das jetzt mit der Vaterrolle?
Wenn das genauso diskutiert wird.
Er fragt mich doch jetzt so, genau danach, wie ich mit meinen Söhnen
reden würde. Wie die Debatte abläuft.
Ne? Da rede ich jetzt nicht drüber, weil das ist privat. Aber ich würde natürlich sagen, dass meine Söhne dann im Zweifelsfall genauso wie alle anderen einen Beitrag erbringen können für das Land.
Aber können Sie uns eine Idee davon geben, ob die Kinder sagen, ja klar, Papa, gar kein Thema, machen wir natürlich fürs Vaterland.
So wie wir auch, wenn wir die Wahl gehabt hätten. Sie erinnern sich doch noch, dass es viele gab, super Sportler, die irgendwie untauglich waren. Da haben sie sich gefragt, wie geht denn das? Also ich habe mehr Sportler erlebt, die untauglich waren, als umgekehrt. Und also das ist einem oft so gegangen. Beim langen Gewaltmarsch habe ich gedacht,
und viele mussten Sportler, dringend nach Berlin.
Ja, oder sowas. Nach Berlin, damit wären wir wieder bei im Thema hier. So, damals war das Berlin so, da bist du von allen befreit worden, wenn du hin bist. Damals noch West-Berlin. So, genau das stimmt. Natürlich, und es hat auch keinen Spaß gemacht. Wirklich nicht. Es hat keinen Spaß gemacht, wenn sie unter dem LKW stehen und mit so einer Fettpresse an so Schmier. Ist wirklich kein Spaß. Und auch Wache schieben am Wochenende macht keinen Spaß. Und wir haben das, wenn man gekonnt hätte, hätten wir es auch nicht gern gemacht. Aber es geht am Ende um die Frage. Und das ist die Frage, über die wir dann als Land eine Entscheidung treffen müssen. Glauben wir, dass unsere Freiheit, unsere Demokratie besser verteidigt wird, wenn wir keine starke Bundeswehr haben oder wenn wir eine Sicherheit haben? Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, die Lage ist so ernst, das sind wir alle. Mhm. Wie wir da hinkommen, werden wir sehen.
Darf ich?
Ja, den Satz hat er bitte schon.
Ja.
Aber ich glaube, es geht um viel, viel mehr als um das Ich. Es geht schon um die Frage, um das Wir. Nee, und da ich zumindest bei der Bundeswehr war, darf ich zumindest sagen, ich habe auch einen Beitrag erbracht. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt wieder Blinde von der Farbe rede.
Das ist auch ein Beitrag. Jemand, der Mitglied in der SPD ist und auf Parteitagen unterwegs und der sich für die Gesellschaft engagiert.
Das finde ich nämlich, Sie haben gerade gesagt,
aber man muss
der Gesellschaft tun. Aber es gibt doch hunderte Formen, etwas für die Gesellschaft zu tun. Ja. Und ich sagte Ihnen ja, 50-70% sind engagiert. Es ist doch auch was für die Gesellschaft tun, wenn man sich im Fußballverein engagiert,
natürlich,
in der Politik engagiert. Aber
also alles klar,
es gibt
diese Untersuchungen.
Es suggeriert, als wäre das etwas für die Gesellschaft zu tun, nur bei der Bundeswehr. Nee,
wirklich. Das hat hier keiner gesagt. Wirklich nicht.
Aber Sie haben gesagt, man muss von der Gesellschaft tun.
Ganz kurz, ich kann einmal lösen.
Die Verteidigung lösen unseres Landes?
Ja, genau. Es gibt interessante Untersuchungen zu dem Thema, um das ein für alle Mal abzuräumen, dass junge Leute heute deutlich engagierter sind als noch vor 10 Jahren. Die gibt es. Und insofern haben wir überhaupt keinen Dissens. Mich würde nur interessieren, ist das sozusagen eine generelle Haltung, dass man sagt, nein, ich bin dazu nicht bereit. Und nochmal, ich kann das nachvollziehen. Ich bin damals, als ich das erste Mal so ein Gewehr in der Hand hatte, schwer ins Grübeln gekommen, ob ich jemals dazu bereit wäre, das einzusetzen. Und ich habe so lange immer gedacht, ich werde das niemals tun. Ich werde mich sofort irgendwie auf nach Berlin oder wohin auch immer machen, um mich dem zu entziehen, weil Krieg ist das zynische Spiel alter Männer. Und ich habe darauf keinen Bock. Das hat sich geändert, als ich dann 2 und auch dann 3-mal in der Ukraine war und gesehen habe, was Krieg dann wirklich unmittelbar bedeutet. Dass du in einer Situation, und da stand ein junger Mann vor mir, wirklich in ihrem Alter, in Butscha, der mir berichtet hat, wie das war. Und wie hilflos die da waren, im Grunde sich versteckt haben in ihrem Haus, haben ihre Küchenmesser rausgeholt und wussten, wenn der jetzt mit der Kalaschnikow da reinschießt, dann sind wir alle mausetot. Der hat diese ganzen toten Menschen da gesehen. Er sagte, nichts hätte ich mir mehr gewünscht, als gute Waffen dabei zu haben, gut ausgebildete Soldaten, Menschen, die mir helfen. Das ging mir damals wirklich kalt den Rücken runter. Ich glaube, das können Sie nachvollziehen. Deswegen will ich wissen, ist das sozusagen eine generelle Haltung, dass man sagt, wir machen das nicht? Oder ist es sozusagen die Haltung, wieso ausgerechnet wir? Und vielleicht würden wir diese Haltung überdenken, wenn Herr Söder auch sagen würde, so wie es neulich Robert Habeck hier gemacht hat. Der sagte, wenn es um die Frage geht, meine Söhne oder ich, würde ich sogar sagen, nehmt bitte mich, weil meine Söhne haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Das hat Robert Habeck hier in der Sendung gesagt. Können Sie das nachvollziehen?
Also, das ist eine persönliche Aussage von Herrn Habeck, die ich nicht kommentieren möchte. Ja. Ich glaube, jede Generation, also übrigens völlig klar, in Bayern, wir haben über 40% Ehrenamtler. Wir fördern das Ehrenamt wie kaum ein anderes Bundesland. Super. Ich schätze jemand, der im Trachtenverein, im Sportverein ist alles. Nur wir werden im Sportverein allein nicht unser Land verteidigen. Jetzt kann man darüber reden, ob es eine andere Verteidigungsstrategie braucht. Darüber kann man reden, wenn man sagt, wir brauchen keine starke Bundeswehr oder wir brauchen keine Soldaten bei der Bundeswehr oder Soldatinnen. Dann kann man darüber reden und glaubt, es anders zu machen. Wir sind nahezu in einem großen Konsens der Meinung, wir brauchen eine starke Bundeswehr mit mehr Personal. Und zwar eher schnell statt weniger, weil die Bedrohungslage stärker wird. So. Wenn das so ist, dann muss ich Entscheidungen treffen. Dann kann ich sie nicht endlos verschieben nach dem Motto, das geht jetzt nicht. Und natürlich ist es so, eine junge Generation, die kann einen Beitrag. Ich glaube übrigens auch nicht, dass Sie für alle sprechen. Sie sagen, sprechen für alle. Sie haben Ihre Meinung, das respektieren. Haben Sie den Eindruck?
Das ist ja völlig in Ordnung. Ich habe nicht mit einer gesagt, aber.
Ja, doch, Sie haben immer sehr von mir gesprochen.
Habe ich so nicht gehört.
Ja, gut, ich habe so gehört und verstanden und will Ihnen das auch sagen. Genauso wie ich halt für meine Meinung spreche zunächst mal. Und ich glaube einfach, dass es notwendig ist, dass wir einen Beitrag erbringen, die Bundeswehr zu stärken. Wir meine ich jetzt als Land. Wir als Land. Die Bundeswehr zu stärken und deswegen werden wir am Ende Entscheidungen treffen. Tun wir das nicht übrigens, werden wir es, befürchte ich, bitterst bereuen und dann werden wir andere Fragen irgendwann stellen. Weiß nicht, hoffe nie, dass es so schlimm wird wie in der Ukraine, aber wir werden es bitterst bereuen und darum gilt es in Vorsorge. Es gibt also den alten Satz, Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit, leider an der Stelle gilt.
Also ich kann völlig verstehen, dass das Kabinett auch über diese Frage nachdenkt. Klar, wir haben ja schon gesagt, wir sind uns einig, dass die Bundeswehr gestärkt werden muss. Und dann ist es für mich auch nachvollziehbar, über die Wehrpflicht zu diskutieren, die ja im Grundgesetz so drinsteht. Alles in Ordnung. Ich glaube aber, dass wir eine starke Bundeswehr brauchen, die aber eher durch aktive, freiwillige Soldaten erreichen, die sich dafür freiwillig melden und eben auch verpflichten möchten und bei der Bundeswehr arbeiten möchten durch einen höheren Sold, eine bessere Strategie, auch vielleicht gegen Extremismus. Da hört man ja auch mal wieder was in der Bundeswehr, schreckt natürlich auch ab. Und nicht mit jungen Leuten, die 6 Monate da sind und dann zu Reservisten werden. Es ist ein Punkt, der in der Diskussion mit reinspielt und diskutiert werden kann. Ich verstehe auch Ihre Punkte, aber ich glaube nicht, dass das unser Problem löst, sondern dass da noch ganz viele andere Aspekte sind, wo man hätte angehen müssen und jetzt auch immer noch angehen kann. Und jetzt, jetzt haben Sie die Frage gestellt, ob das eine grundsätzliche Haltung wäre.
Grundsätzliche oder, der zweite Teil ist, finde ich, genauso wichtig, wärt ihr sozusagen dann eher dabei zu sagen, okay, wir sind, wenn es wirklich darauf ankommt, bereit, aber nur, wenn ihr auch mitmacht. Hier.
Also, ich glaube, dass es erstmal so ist, wenn man gerade die Volljährigkeit erreicht, nach der Schule und nach dem, was wir alles hatten, zum Beispiel mit Corona, nicht mitreden dürfen, nicht befragt wurden in Umfragen, nicht wählen dürfen, das ist natürlich erstmal, oder das ist bei mir auf eine Ablehnung stößt, wenn jemand sagt, ja, du machst das jetzt aber 6 Monate. Und ich persönlich, wenn ich jetzt noch nicht von mir sprechen soll, ich persönlich seit 4 Jahren engagiert bin in verschiedenen Gremien, in der Politik und dort auch für die Demokratie und für die Freiheit unseres Landes kämpfe. Natürlich nicht mit Waffen, sondern mit Worten. Und das ist was anderes als ein Krieg. Das ist mir alles ganz bewusst.
Das ist ja der Punkt.
Aber so, ich glaube, das könnte auch vielen erstmal so aufstoßen, wenn das Ganze so kommt.
Also nochmal, wenn man so als Angebot, Idee, Gedanke, wenn man sagt, nee, es betrifft dann auch wirklich alle Generationen, nicht jetzt Menschen über 65 oder so und vielleicht auch nicht Menschen über 60, aber bis dahin, dann sitzen wir alle gemeinsam in einem Boot.
Naja, also ich glaube, es fällt mir natürlich jetzt schwer, man sollte auch immer Hoffnung haben, dass es nicht zu einem Krieg kommt, aber wir sehen ja, dass wir hoffen nicht reicht. Und wir sitzen jetzt hier im Studio, es fällt mir jetzt schwer zu denken, okay, was ist, wenn hier tatsächlich Krieg ist? Aber ich glaube, sollte es so sein, betrifft uns das ja eh alle. Also dann ist ja nicht nur die Jugendlichen,
dann sind wir alle betroffen. Genau. Unser Ziel ist doch, nochmal, da man keinen Denkfehler machen. Unser Ziel ist ja zu verhindern, dass man uns angreift. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist auch zu verhindern, dass man uns einschränken kann und bedrohen kann, unsere Freiheit schon nehmen kann. Und deswegen glauben viele Menschen, dazu zähle ich auch, und so hat sich selbst im sogenannten Kalten Krieg bewährt, dass wir mit einer starken Ausrüstung, einer starken Bundeswehr einen Abschreckungseffekt haben. In ganz Europa. Wir müssen auch NATO-Partner mitverteidigen. Und zumal die Gefahr besteht, dass die Amerikaner nicht in der gleichen Weise für uns einstehen wie der Vergangenheit. Das übrigens haben sie gemacht. Wir haben uns auf die Amerikaner verlassen können. Ich würde heute es nicht 1:1 unterschreiben. Weil also die Bedrohungslage fast gefährlicher ist als zu Zeiten der Sowjetunion durch Putin. weil der Rückhalt durch die Amerikaner eher wenig ist und die eigene Armee nicht annähernd die Stärke hat, wie sie hatte, müssen wir stärker werden. So, und jetzt können wir darüber reden, wie wir das machen sollen. Die einen glauben, dass man das nur mit Freiwilligkeit macht. Auch Pistorius sagt, wir fangen mit Freiwilligkeit an, habe ich kein Problem. Es wird aber, ist meine Einschätzung, nicht ausreichend von der Seite. Und dann wird es ein verpflichtendes Element geben müssen. Anders geht's ja nicht.
Worauf ich nur hinaus will, ist, Herr Söder, da muss man doch auch den zweiten Teil sagen. Also sagen diese Geschichte habe ich auch immer gehört, kalter Krieg wird nicht dazu kommen, wir müssen stark sein und so weiter. Wir müssen einfach eindrucksvoll abschrecken sozusagen.
Hat ja funktioniert.
Funktioniert, aber so sicher waren wir uns, wenn wir ehrlich sind.
Natürlich kann es ja nicht sicher sein, aber.
Und das ist jetzt auch eine durchaus andere Situation. Auch die Art der Kriegsführung hat sich massiv verändert. Und wir müssen dann doch jemandem wie Otto Ellerbrock, wenn wir ehrlich sind, auch sagen, Wehrpflicht kann im Zweifel bedeuten, dass du an der Front stehst.
Klar.
Also wir können doch nicht den Eindruck erwecken, wir bauen jetzt einfach nur eine starke Bundeswehr auf und dann trauen die sich schon nicht.
Ja, schon klar. Herr Lanz, können Sie noch erinnern? Also ich weiß noch, dass man uns erzählt hat, waren hier, also Sie waren Gebirgsjäger, das waren wir noch, die wären später betroffen gewesen wahrscheinlich, aber wir waren hier und wir wären relativ nah dran gewesen und die Halbwertszeit, die man damals gesagt hat, wie lange man in Panzern oder auch in LKWs überlebt, das war jetzt nicht sehr ermutigend, es waren ziemlich harte Aussagen. Jetzt ist klar, dass man als junger Mensch, die manche Dinge nehmen das sehr, sehr ernst und manche nehmen das nicht so ernst, kann sein, sondern das sitzen wir jetzt einfach ab. Aber es war bewusst, dass diese Gefahr besteht und dass Deutschland damals das Schlachtfeld ist, also zwischen Ost und West. Dass es nicht dazu gekommen ist, da gab es wahrscheinlich ein paar Situationen, wo es Glück war, weil nicht der Falsche wo gedrückt hat, glaube ich. Ne? Mhm. Aber grundlegend hat es funktioniert, das Konzept, dass durch Stärke, und ich glaube, dass gerade Leute wie auf der anderen Seite, wir leben bei Putin, sich definitiv nicht durch alles mögliche andere abschrecken lässt und auch bewegen lässt. Und er braucht es, ein klares Signal. Und ich würde es als schwere Sünde für die Freiheit achten. Und ich würde es mit meinem Gewissen nicht vereinbar achten, dass wir nicht alles dafür tun, die Bundeswehr so stark wie möglich zu machen. Noch einmal, reicht es mit Freiwilligkeit, eine solche Stärke zu erreichen, die bei uns das Land, aber auch die NATO verteidigen kann? Okay, ich glaube nur nicht, dass das klappt. Und wenn man ehrlich ist, kein Militärexperte sieht es ähnlich.
Otto, im Zweifelsfall an die Front. Ist das ein Gedanke? Sie schütteln mit dem Kopf.
Naja, also was soll ich groß dazu sagen? Natürlich kann das passieren.
Das soll nicht passieren.
Aber es ist ja im Zweifelsfall so. Das ist ja Fakt. Das heißt im Zweifelsfall an die Front. Dennoch hat das ja nichts mit der Diskussion und dem Wehrdienst zu tun, dass ich finde, dass der weiterhin auf Freiwilligkeit, beruhen sollte,
dass man das so probieren sollte. Wir reden aneinander vorbei.
Die Frage ist,
wir schaffen es mit Freiwilligkeit nicht. Das ist ja der Punkt.
Wenn wir es freiwillig schaffen, ist doch alles gut. Wo ja die Parteien beteiligt, dieses Gesetz überhaupt auf den Weg bringt. Wenn das eh schon klar ist, es wird nichts.
Also Herr Ellerbrock hat ja auch verschiedene Komponenten genannt, an denen, also wie man eine Attraktivität für die Bundeswehr schafft, höherer Sold, Aufarbeitung des Extremismus in den eigenen Reihen, vielleicht auch ein anderes Bild von der Bundeswehr, mehr Diversität.
Also das auch, dass er extremistisch sei, ist doch absurd.
Ja, das unterstelle ich ja nicht, aber es gab schon
Vorfälle.
Genau wie bei der Polizei. Also die Bundeswehr ist eine großartige Institution.
Ja, super, genau.
So kann man nicht immer über die Bundeswehr reden.
Ja, da darf man auch nicht über Fehler reden. Das ist der beste Weg zu verhindern, dass irgendwelche Leute, die dort rechtsradikale Symbole zeigen, irgendwie thematisiert wird.
Alles, was passiert, wird doch verfolgt. Man kann doch nicht der Bundeswehr generell den Extremismus unterstellen.
Die Bundeswehr könnte noch eine Spur attraktiver sein, richtig? Und das ist doch der Punkt, den Herr Ellerbrock angesprochen hat. Wir müssen versuchen, also an dem Ziel, eine Stärkung der Bundeswehr, hat er doch gar keinen Zweifel.
Die Frage ist doch nur,
wie man es erreicht. Erreicht man das, indem man Leute wie ihn mit einer Postkarte beglückt und sagt, jetzt musst du aber zur Musterung kommen? Oder erreicht man das, indem man sagt, okay, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und zwar für Männer, für Frauen, für Muslime, für Christen und sagt, ihr seid alle willkommen. Das ist doch ein Weg. Und nicht zu sagen, ihr müsst jetzt alle.
Ich würde verstehen, was Sie sagen. Aber von einem müssen wir uns verabschieden. Ich glaube nicht, dass die Bundeswehr nicht irgendein Arbeitgeber ist. Sie kann eine Perspektive bieten. Bei mir, ich fand den Führerschein gut, dass ich den gemacht habe, LKW-Führerschein. Fehlt uns übrigens in Deutschland diese LKW-Führerscheine bei der Bundeswehr. Wir kriegen auch nicht mehr die alte Bundeswehr, wie wir sie erlebt haben. Ist völlig klar. Wird eh in einer Form anders sein. Aber es geht hier, und das hat er wirklich gut beschrieben, durch seine Besuche in der Ukraine. Es sind heute Leute, Militärdienst in der Ukraine, die sich nie hätten vorstellen können und wollen, dass so eine Situation passiert. Und wenn die Freiheit des Landes, unsere Demokratie, unsere Werte so herausgefordert werden, dass jemand uns überrollen, überfallen will. Man muss doch klar sein, wenn Deutschland, wir haben Glück, dass Polen ein so starker Partner ist als Nachbar, aber wenn diese beiden Länder nicht in der Lage wären, dagegen zu halten und die Amerikaner uns nicht unterstützen würden, dann wird es echt furchtbar. Und das darf doch nicht unser Ziel sein, dass wir da nachlässig sind. Und darum bin ich eher vorausschauend denken und glaube, dass die Wehrpflicht halt eine Möglichkeit ist, nicht die einzige, aber eine zentrale Möglichkeit ist, unser Land zu verteidigen.
Oder der Wehrdienst?
Der Wehrdienst dann. Okay. Und wenn es geht, ich habe ja schon gehört, wenn es freiwillig ginge, stehen Sie, und Sie können es auch mal machen, es tut jedem auch gut, dieses eine Jahr, egal was man tut. Übrigens ist nochmal ein Unterschied, ob ich im Sportverein bin, freiwillig, oder ob Zivildienst. Ich fand auch damals, ich kenne sehr viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die nicht zum Bund gegangen sind, die Zivildienst gemacht haben. Ich finde auch, der Zivildienst hat einen Riesenbeitrag für unser Land erbracht.
Absolut. Beides wäre gut. Vom Zivildienst ist ja gar nicht mehr die Rede. Und wir haben ja auch ganz viele Probleme so im Sozialbereich. Also wir haben ja nicht nur einen Personalmangel bei der Bundeswehr, natürlich.
Also sind Sie dann doch dafür, dass wir Wehrpflicht und Zivildienst
sicherheitspolitische
machen?
Sicherheitspolitische Lage. Aber so über den Notstand des Personals, zum Beispiel in der Pflege, ist ja gar nicht die Rede. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich gerade sich alles sehr auf die Bundeswehr zentriert und auch wenig drumherum.
Ich will nur zwei Bemerkungen machen. Das gehört auch zu den Erfahrungen aus der Ukraine. Du stehst dann plötzlich vor schwer bewaffneten Frauen, die vorher einen kleinen Laden betrieben haben, die vorher in einem Supermarkt gearbeitet haben und die plötzlich an der Front ihren Dienst tun. Ja, das militarisiert eine gesamte Gesellschaft. Und was das mit so einem Land macht, das kann man in seiner ganzen Dimension...
Trotzdem sehr bewundernswert, oder?
Sehr bewundernswert.
Wie die Ukraine sich schlägt,
Und das andere, was ich kurz sagen wollte, weil hier gerade immer wieder sozusagen der Eindruck entsteht, es gibt nur Rechtsradikale in der Bundeswehr. Ich kann nur aus meiner Zeit sagen... Nee, ganz kurz, ich will ihm aber entgegentreten, weil es nicht okay ist. Wir reden von 88, 89, ganz kurz, beim italienischen Bereich unterwegs. Ich habe die Deutschen in gemeinsamen Manövern immer wieder erlebt und habe dort tolle Leute getroffen. Und diese Idee sozusagen des Bürgers in Uniform, die hat echt funktioniert. Das waren tolle Leute, das waren zum Teil Mediziner, das waren Juristen. Ich habe mit denen echt gute Gespräche geführt. Ich will nur sagen, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der falsch unterwegs ist.
Ich finde es ein bisschen unfair, dass es so dargestellt wird, als wäre gesagt worden, dass jeder ein Extremist bei der Bundeswehr sei oder dass so ein extremistischer Verein sei. Das ist ja völliger Quatsch.
Nein, aber Sie haben vorhin selber immer wieder gesagt, es entsteht der Eindruck und der Eindruck entsteht jetzt hier auf der anderen Seite.
Eines der Hauptargumente ist, dass die Jugend vernachlässigt wird und dass wir zu wenig für die Bildung tun, dass Corona da war, dass nichts passiert ist, der Kulturpass weg ist.
Aber wieso sagen Sie eigentlich, dass zu wenig für die Bildung getan wird?
Weil ich das finde. Weil wenn man mal in die Schulen kommt, wir haben einen enormen Lehrkräftemangel. Ich weiß nicht, wie das in Bayern ist. Gibt es da keinen Lehrkräftemangel?
Wir haben ja gerade schon gehört, dass es
alles super.
Nein, nicht alles super, aber wir liegen in den Rankings jedenfalls so, dass wir die höchste Zufriedenheit mit der Schule haben und in den meisten Rankings ganz vorne liegen.
Okay, stimmt. Gerne. Otto, mal ganz kurz.
Trotzdem, dass wir alles nach Berlin
kurz, weil das auch aufkam.
Mit auch einer Armee, aus Berlin.
Hallo, Fragebogenarmee werden wir Putin nicht besiegen. Setzt ihr euch damit auseinander, sozusagen, was das für Fragen sind? Auch dieser Fragenkatalog, dieser interessante.
Also, dazu muss ich sagen, der Fragenkatalog, wie er jetzt in Deutschland ist, ist ja noch nicht draußen. Man kann da noch nicht reingucken.
Aber deswegen
in den schwedischen kann man reingucken. Und da muss man schon sagen, betrifft ja Fragen zum Beispiel zur physischen und psychischen Gesundheit, aber auch teilweise schon sehr persönliche Fragen, Mobbing-Erfahrungen und Co., wo ich sagen muss, okay, also da kann man auch wieder drüber streiten. Also ich weiß
ob das den Staat was angeht, sozusagen.
Ja, oder mit wem, also das ist ja eine persönliche Frage eigentlich, mit wem möchte ich was teilen und wie viel möchte ich mit jemandem was teilen, weil also
Nur damit wir es verstehen, worüber da geredet wird. Da wird zum Beispiel gefragt in Schweden, wie oft trinkst du Alkohol, sodass du dich betrunken fühlst? Eine Frage.
Zum Beispiel. Oder eben Mobbing gibt es ja auch.
Ne? Genau, also, die Frage, hast du in deiner Teenagerzeit andere gemobbt?
Ja.
Oder die Frage, wurde bei dir jemals eine Depression ärztlich diagnostiziert?
Ich muss sagen,
oder wie ist deine Muskelstärke, wenn du dich mit gleichen Geschlechts vergleichst?
Ja, also sehr, sehr allgemeine Fragen. Ich glaube, das können wir festhalten. Und ich muss sagen, ich weiß ja noch, während der Corona-Zeit, da ging es ja auch viel um Datenschutz und das Teilen von Daten auch an den Staat, also diese ganzen Corona-Apps und so. Und ich weiß noch, dass der Aufschrei dort ziemlich groß war, als es hieß, wir müssen persönliche Informationen teilen, auch mit staatlichen Institutionen. jetzt scheint das bei dem Thema der Bundeswehr in Ordnung zu sein, bei jungen Menschen, bei volljährigen Menschen. Also es enthält teilweise sehr persönliche Fragen, aber man muss dazu sagen, wir wissen ja noch nicht, wie der Fragebogen hier aussieht.
Aber
das ist ja deswegen kann man da wenig viel jetzt.
Aber in so eine ähnliche Richtung wird das vermutlich gehen, weil immer so viel von
den Bischofs hat er immer vom schwedischen Modell erzählt. Ich bin sicher, er wird sehr bürokratisch werden. Ja. Das traue ich uns zu in Deutschland.
Aber darf ich noch mal abschließend fragen, damit ich es klar habe, Herr Erlebrock. Also wenn sozusagen eine Wehrpflicht im Raum stünde, was würden Sie tun?
Ja,
Sie also absetzen? Würden Sie hierbleiben? Würden Sie es akzeptieren?
Ich würde den Kriegsdienst an der Waffe verweigern und mich so auch selbstbestimmt, motiviert und aus Überzeugung für unser Land einsetzen, für die Menschen in unserem Land und mein Engagement so weiterführen.
Mhm. Ja, interessant. Ist okay. Ja, wenn es Zivildienst gibt, hätte ich kein Problem. Es ist okay. Mhm. Wenn er das so macht, ist das okay. Allerdings, und auch jeder, der bei der Bundeswehr setzt, sich dann auch für sein Land an. Was mir das genau beides ist völlig in Ordnung.
Und dann noch das Pflichtjahr für Ältere. Das habe ich
ja mehrfach gesagt.
Ja, was ist das für eine Quatschidee?
Naja, wieso alle Generationen? Ja, also jeder muss. Wir.
Aber schauen Sie doch mal, die Älteren haben doch in dem Land wirklich genug gearbeitet, Jahrzehnte. Och, jetzt machen doch die Älteren wieder runter. Herrje, wirklich.
Es geht ist doch schon kein Wunder bei euch bei der Taz. Es geht doch um die Verteidigung unserer Freiheit.
Ja,
Herr Söder, es geht uns wir.
Schon ganz, 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 wirklich besondere Truppe. Aber wirklich, das muss man schon mal sagen. Nein, okay, aber deswegen wäre ich, glaube ich, nicht Leser. Aber nochmal zurück.
Alles für den Dackel, alles für den Club.
Die soziale Pflicht, da war eine Schnapsidee. War anscheinend der Mama eine gute Idee, also der Wirtschaftsexperte. Aber das ist die Schwachsinn.
Ich wollte damit andeuten, dass wir leider am Ende der Zeit sind. Hätte gerne noch ein bisschen länger darüber gesprochen, aber hat Spaß gemacht. Mal mit einem zu reden, den es dann im Zweifel betrifft. Und ist nicht das erste Mal.
Eine politische Karriere bei den Jusos weitermachen. Bin ich sehr
gar nicht jetzt ironisch sehr sein. Es ist schon das zweite Mal, dass wir dieses Gespräch hier so ähnlich führen. Und es bringt mich alles,
sehr ins Nachdenken. Das ist deutlich
nach mir. Nein, komm, wir sind doch froh, dass es solche jungen Leute hier in diesem Land gibt. Ehrlich. Ist doch klasse. Ist doch gut.
Ist gut, wenn es in der SPD auch noch Nachwuchs gibt.
Zum Beispiel. Also, in diesem Sinne. Ganz herzlichen Dank. Auch Frau Lehmann, Herr Söder, vielen Dank. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.